Boah, Leute, was soll ich sagen? Also, einige von euch da draußen folgen uns bei Instagram. Und ich war komplett überwältigt von diesen vielen Geburtstagswünschen. Und deswegen will ich jetzt gar nicht groß Hallo und irgendwas sagen. Das mache ich gleich oder das fließt quasi in die Meta-Ebene mit ein. Ich möchte mich einfach herzlich dafür bedanken. Ich fand das so cool. Ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, dass das vor einem Jahr einfach undenkbar gewesen wäre, dass ich Geburtstag habe und auf einmal so ganz viele, Entschuldigung, wildfremde Leute mir gratulieren. Aber es fühlt sich gar nicht so wildfremd an, weil ich ja weiß, wodurch wir uns kennen und dass ihr uns alle unterstützt. Und tausend Dank, wirklich mega. Ich bin sprachlos, das war super.
Ich muss auch hier nochmal ganz kurz mein Lob an Daniel loswerden. 40 Jahre, aber sieht aus wie ein 20-jähriger Pfirsich. Du bist so ein gut erhaltener 40-Jähriger. Das ist absoluter Wahnsinn, Daniel. Jugendlich frisch. Kein Tag älter als vor 18 Jahren, als wir uns kennengelernt haben.
Also eigentlich wollte ich mich an irgendeinen Pharmakonzern wenden, um das große Geheimnis auszuplaudern. Aber ich mach's jetzt hier an dieser Stelle schon. Ich habe einfach 20 Jahre lang geraucht und Kaffee getrunken.
Trotzdem bist du heute nur die zweitfreshste Person hier in diesem Zoom-Meeting, hier in unserer kleinen Aufnahme. Wir haben nämlich heute endlich nochmal Besuch. Eine charmante Zuhörerin hat sich zu uns gesellt, zur nächsten Zuhörerfolge. Magst du dich kurz selber vorstellen?
Ja, na klar. Also, ich bin Emily und mit super fresh meinen die beiden, dass ich erst 21 Jahre alt bin. Ja, aber ich habe die beiden jetzt gesehen und ich kann sagen, Daniel, du siehst noch top aus.
Oh, danke.
Mit super fresh meinte ich vor allem, dass du einen unglaublich sympathischen Eindruck jetzt gemacht hast in diesem kurzen Vorgespräch vor der Aufnahme. Wir sprechen ja immer so ein bisschen, um so ein bisschen reinzukommen, die Nervosität zu nehmen. Ich kannte dich ja schon, da du einer unserer Instagram-Follower bist, die Daniel am Anfang angesprochen hat, und du bist auch eine von denen, die eigentlich fast von Anfang an dabei sind, und so haben wir auch schon relativ viel interagiert. Du bist auch recht aktiv und ich hatte immer schon so einen sehr, sehr positiven Eindruck, aber der hat sich jetzt hier auf jeden Fall mehr als bestätigt. Ich bin froh, dass du heute da bist.
Das freut mich auf jeden Fall. Und das war jetzt natürlich auch gar keine Werbung, dass alle Menschen gerne euch auf Instagram folgen sollen. Aber
ja, subtil kann ich.
Ja, ich kann auch ganz direkt sagen, doch, lohnt sich, einfach machen.
Vielen lieben Dank. Daniel,
ja.
Nicht nur du hast ja Geburtstag, sondern unser Podcast ja auch bald. Und da hattest du eine relativ coole Idee. Möchtest du da was zu sagen oder soll ich das machen?
Mach du mal.
Okay. Und zwar, Daniel, wie gesagt, kreativ wie er ist, hat sich gedacht, viele von euch schreiben uns ja und erzählen uns, was sie gerade tun, wenn sie uns hören, wobei wir euch begleiten dürfen. Und wir sind immer wieder total baff, wenn wir wahrnehmen, was für Teile wir in eurem Leben einnehmen, also wo wir euch quasi wirklich begleiten, im Urlaub, beim ins Bett gehen, beim Spazieren gehen, bei der Arbeit. Und Daniels Idee war, dass ihr uns über Instagram Fotos schicken könnt. Was seht ihr, wenn ihr Blutspuren hört? Einfach so Bilder aus eurem Alltag, was ihr hört, während ihr den Podcast hört. Und ja, wir würden daraus irgendwas basteln zu unserem Einjährigen. Irgendwie eine kleine Collage oder ein Filmchen oder irgendwas, um euch da noch ein bisschen mehr zu integrieren. Geburtstag ist der 13.11. Da sind wir online gegangen und ja, wir hatten gedacht, so Ende Oktober wäre eine ganz gute Zeit als Einsendeschluss für die Bilder. Wollen wir so den 20. anpeilen? Denkst du, das ist realistisch?
Ja, lass uns doch sagen, einfach, wir nehmen den 20. Oktober. Wir können dazu ja vielleicht nochmal ein Posting machen oder so, damit das für alle, die uns folgen, Hashtag Werbung, dann einfach nochmal irgendwie nachvollziehbar ist. Und ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall genug Zeit, was zusammen zu basteln, was Schönes zu gestalten. Also letztendlich ist es halt so, wie der Fabian sagte, wir sind hier in unseren, was ist ein Mehrzahl von Kabuff? Kabuffen?
Kabüffchen? Kabüffchen ist egal.
Kabüffchen klingt irgendwie so, dass es geht, durchgeht, ne?
Ja.
Also wir sind in unseren Kabüffchen und nehmen halt auf und wissen halt einfach nicht, was ihr da draußen macht. Und wir bekommen aber halt eben so viele Feedbacks und Rückmeldungen, die so teilweise ganz unterschiedlich sind. Und daher kam einfach die Idee, dass wenn wir schon euch begleiten in eurem Leben, dann, also was heißt, wie soll ich das in Worte fassen? Das ist so krass für uns und so unvorstellbar, dass wir einfach total interessiert sind, das zu erfahren. Und wir denken, dass das eine wunderbare Collage am Ende wird, wenn wir das einfach sammeln und quasi einen Blick durch eure Augen werfen können, während ihr uns hört.
Das hast du sehr schön gesagt. Ja, rein theoretisch vor einem Jahr, als wir gestartet haben, da war ja gar nicht klar, ob das Ganze überhaupt wirklich ein Jahr lang stattfinden wird, ob wir nicht vielleicht viel früher aufgeben, weil die Resonanz nicht gut ist oder weil wir es einfach nicht hinbekommen vernünftig. Aber was jetzt in dem Jahr, oder es ist ja noch nicht mal ein Jahr, was jetzt in der Zeit passiert ist, das flasht uns total. Und eben auch, wie gesagt, dieser Kontakt und dieser Austausch zu so vielen coolen Menschen. Und ja, wie gesagt, jetzt sitzt halt das zweite Mal einer dieser coolen Menschen hier und macht eine Aufnahme mit uns. Das finde ich halt auch extrem cool. Schön auch für mich. Ich kann mich heute mal zurücklehnen und muss nicht so viel sprechen. Es wird was präsentiert. Ich bin echt gespannt.
Aber, Emily, wir können noch nicht starten.
Nicht?
Weil, also eins haben, wir haben vorhin schon eins festgestellt, ne? Wir können zu dritt auch sehr gut abschweifen. Und du hast uns eine super coole Story erzählt, die du mit deiner Mutter erlebt hast. Und
ja.
Das ist abgesprochen. Magst du sie vielleicht hier einmal nochmal
erzählen? Also an dieser Stelle schon mal im Vorfeld viele Grüße an Mama Dörte, die ja, ja. Auch auf jeden Fall auch zuhört auf Zwang ihrer Tochter hin.
Ja, also.
Das hast du gut gemacht.
Hi, liebe Mutti und hallo, liebe Zuhörer, nicht Zuschauer. Ja.
Genau.
Danke für den Seitenhieb.
Gerne.
Touché.
Ich habe meine Mutti gezwungen, den Podcast möglichst schnell durchzuhören, als feststand, dass ich hier zu Gast sein darf. Nochmal danke dafür. Und ja, als ich vor kurzem mit ihr eine etwas längere Autofahrt hatte, habe ich mit ihr die letzten zwei Folgen gehört, die sie noch nicht kannte. Und ja, der liebe Fabian erzählte natürlich von der Zuhörerfolge und meine Mom sah mich so ganz schelmisch von der Seite an und sagte nur so, ja, als du mich gezwungen hast, dass ich das durchhören soll, dachte ich ja, dass du hier wärst. Aber sie wusste dann nicht, welchen Fall ich ihr denn präsentieren sollte und hat somit die Idee verworfen, was ich ihr dann auch ganz gut einreden konnte weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie mir glaubt. Das werde ich dann aber zeitnah erfahren, nehme ich an.
Ist ja egal. Also auch wenn sie dir vielleicht nicht geglaubt hat und dachte, dass du sie auf den Arm nimmst und dass du auf jeden Fall hier bist, dann weiß sie ja nicht, was auf sie zukommt. Und sie wird sicher ganz gespannt zuhören.
Ja, das weiß sie auf jeden Fall nicht. Und ja, also meinetwegen können wir damit auch gerne starten. Oder...
Ich möchte aber ganz kurz noch sagen, sie ist natürlich auch herzlich eingeladen, dass wir mal eine Folge zu viert machen. Das ist gar kein Problem.
Gerne.
mich würde es wundern, wenn sie Nein sagt.
Das ist cool.
Also ich muss an der Stelle dann auch kurz mal Lob für Mama Dörte loswerden. So Erziehungsarbeit scheint sehr, sehr gut funktioniert zu haben. Also großes Lob für die gelungene Tochter. Also wir haben ja auch so ein bisschen, über deine ja, aktuelle Situation, deine Zukunftswünsche gesprochen und ich glaube, da wurde einiges richtig gemacht bei dir.
Wow, also ich glaube, ich fühle mich gerade sehr geehrt und Mutti wird bestimmt auch rot beim Hören.
Ehre, wem Ehre gebührt. Man muss auch mal loben können.
Okay, ja, ich bedanke mich und ich mache es gleich im Namen von uns beiden.
Ja.
So Leute, jetzt möchte ich aber ganz kurz noch sagen, wir müssen unsere Vorbereitung irgendwann abschließen. Ne?
Ich gieße mir neuen Tee ein.
Fabian, was hast du für einen Tee? Was für einen Tee trinkst du eigentlich? Wir hatten da mal so eine Umfrage.
Jetzt
was trinkst du für
Tee
eigentlich?
Pfefferminztee und Kamillentee abwechselnd in der Hoffnung, dass meine Erkältung ganz schnell weggeht.
Das ist genau die richtige Kombi. Das sind die einzigen Teesorten, die ich gerne mag.
Ingwertee ist das Beste. Über Nausen.
Das stimmt. Und meine liebe Mama Dörte würde dir jetzt auch zustimmen. Kind, nimm Ingwer, das hilft deinem Immunsystem. Danke für die Erinnerung. Morgen mache ich das.
Fabian, was trinkst du?
Ich bin hier schon durch. Ich hatte wieder so ein Craft-Bier mit irgendwelchen Rotfrüchten. Und das habe ich schon getrunken, während wir uns so eingesprochen haben im Zoom. Jetzt habe ich noch ein kleines Whiskychen vor mir stehen, das ich mir eingegossen habe. Ja, das muss mich jetzt durch die Aufnahme tragen quasi.
Und nicht schlecht. Warme Milch mit Honig.
Ich muss da kurz was erzählen zum Thema Getränke während der Aufnahme. Wir hatten nämlich letztes Wochenende, wollten wir eigentlich auch einen Fall aufnehmen, sogar zwei. Aber weil ich technische Probleme hatte, sind beide Aufnahmen nicht zu benutzen gewesen. Das heißt, wir haben quasi zwei Folgen umsonst eingesprochen. Den ersten Fall werde ich irgendwann mal recyceln. Den werde ich beim nächsten Mal nicht vorstellen. Den zweiten werde ich allerdings wieder benutzen. Das wird unsere nächste Folge ohne Zuhörer sein, weil nämlich,
ich weiß, was nämlich jetzt kommt.
Daniel so betrunken war während der Aufnahme, dass er eh alles vergessen hat.
Na, das ist ja auch ein bisschen übertrieben.
Du warst richtig, ne? also für deine Verhältnisse warst du
cool. Komm. Nein, also das ehrlich, das wirft jetzt
hier ganz überhaupt gar nicht. Du hast halt einfach mal, du bist ein vielbeschäftigter Mensch, der einfach mal zwei Gläser Wein mehr getrunken hat als sonst und du hattest einfach die Lampen an, nennen wir es beim Namen. Ja.
Jo, hatte ich. Nein, ich hatte sie wirklich an, Leute. Also es war ein Scheinwerfer. Aber ich will euch was sagen, ja. Ich will euch was sagen. Ich hatte, damit ich den Namen wenigstens mal nennen kann, einen leckeren französischen Gris Blanc. Ich versuche immer hier so ein bisschen Kultur in diese Podcast reinzubringen, aber der war dann halt einfach nach der ersten Folge, die wir aufgenommen hatten, leer. Es war aber auch nicht eine ganze Flasche, ne? Also höchstens eine Dreiviertelflasche. Und dann, der Fabian hat schon recht, ne? Ich hatte auf jeden Fall einen im Tee, aber ich war trotzdem noch ganz gut drauf und wir hatten, glaube ich, ganz gute Folgen. Nichtsdestotrotz heißt das für mich, wir sind jetzt hier mitten in der Woche und da dachte ich mir, jetzt mache ich mal einen Gang, schalte ich mal einen Gang runter. Draußen wird es schon wieder sehr kalt. Da ist so eine warme Milch mit Honig einfach genial. Ja,
ich könnte mich auch selber einfach konstant in den Arsch beißen und fisten dafür, dass ich diese Folgen verdaddelt habe, weil die wirklich gut waren, beide. Aber ja, passiert, kann man nichts dran ändern und tja, ich werde heute mal etwas tun, was ich von dir und Kati gelernt habe. Ich werde mir während des Falles Notizen machen, damit ich drin bleibe.
Das ist eine wirklich gute Entscheidung.
Ich bin gespannt.
In diesem Sinne, wollen wir loslegen?
Ja. Ich habe meine Notizen auch parat. Also ja, heute entführe ich euch nach Luxemburg, in unser Nachbarland.
Luxemburg?
Ja, den Fall habe ich ausgewählt, da du ja mal meintest in einem unserer vielen Gespräche auf Instagram, nochmal die Werbung, dass das für dich auch noch so ein weißer Fleck auf der True-Crime-Landkarte ist.
Und ich erinnere mich an dieses Gespräch und ich erinnere mich auch, dass du gesagt hast, dass das so dein Ehrgeiz weckt, zu gucken, ob es da nicht irgendwas gibt.
Ja, ich habe lange gesucht. Es war auch ziemlich schwierig, die Recherche, weil ich logischerweise nicht so affin mit Luxemburg bin und die Sprache, ja, man könnte mit ganz viel Geduld das vielleicht entziffern, aber nee, ich nicht. Und somit musste ich mich auf das beschränken, was irgendwie Deutsch und Englisch zur Verfügung stand. Und bin auch fündig geworden. Ich bringe uns heute einen True-Crime-Fall mit, weil die mag ich am allerliebsten. Und zwar geht's nach Luxemburg in das Dörfchen oder Örtchen Hassel. Und dort wurde am 1. November im Jahre 2010 der 69-jährige Kamil Kolber ermordet, beziehungsweise tot aufgefunden in seiner Wohnung, in seinem Haus.
69?
Ja, 69 wurde der Gute. Ja, er wurde tot aufgefunden, denn ihm wurde im Schlaf mit einer Axt zwei Hiebe in den Hals geschlagen und aufgrund dessen verblutete er in seinem Bett.
Wow, ich finde, das ist so so ein ganz, ganz schlimmes Szenario, nur weil du einfach keine Chance der Abwehr und der Gegenwehr hast, weil du da einfach friedlich in deinem Bett liegst. Das ist ja so der Ort, wo man sich so am sichersten fühlt und nicht damit rechnet, irgendwie ermordet und angegriffen zu werden.
Ja, im Normalfall schon, aber wir kommen später dazu, wie friedlich und sicher er sich dort wirklich gefühlt hat. Fakt ist, cool, dass im Bett zu sterben, glaube ich, sich jeder irgendwie wünscht, aber doch dann friedlich mit so 80, 90 Jahren im Schlaf.
Ja.
Und
genau, im Schlaf und nicht mit der Axt.
Nicht mit einer Axt im Hals.
Ja, oder wenn, ich muss dazu sagen, erst dachte ich mir, es geschah ja im Schlaf, dann wird er von einem gezielten Axthieb auch nicht mehr viel mitbekommen haben. Dachte ich mir jetzt im ersten Moment, aber als du meinst, dass er verblutet ist, dann...
Keine deutschsprachigen Informationen zumindest dazu erhalten können, wie schnell das Ganze vonstatten ging, ob er dort noch leiden musste oder nicht.
Ja, da wird ja wahrscheinlich die Halsschlagader beschädigt gewesen sein, vielleicht sogar beide.
Ja, ich nehme nicht an, dass zwei Hiebe im Hals noch eine lange Lebensdauer nach sich gezogen haben.
Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Also,
aber es waren halt immerhin zwei Hiebe und er musste, so sage ich es mal, trotzdem noch verbluten. Ne? Das war jetzt nicht so zwei Hiebe und fertig, sondern der Sterbeprozess hat sich doch noch hinausgezögert. Ja. Das finde ich halt krass beängstigend.
Wie gesagt, das ein oder andere Minütchen dürfte das schon gedauert haben. Aber egal, das spielt wahrscheinlich keine große Rolle für den Fall an sich.
Nee, ich denke auch, zu retten wäre da nicht mehr viel gewesen. Das wenn die Halsschlagader betroffen ist, dann ja, bleibt nicht mehr viel außer verbluten. Jedenfalls, ja, der Todeszeitpunkt wird so zwischen 3 und 8 Uhr morgens eingeschätzt.
Okay.
Tja, die Polizei findet in diesem Haus, in diesem Anwesen, es ist ein sehr großes Haus, eine Axt tatsächlich auch. Diese wurde in die Badewanne gelegt und gereinigt. In Nähe des Opfers liegt eine Bibel. Eine Bibel. Die ist aufgeschlagen und es wurde pädophil hineingeschrieben und ein Messer in eine andere Seite hineingesteckt, mitten durch das Bild eines Engels.
Oh, starke Symbolik auf jeden Fall.
Ja.
Ich finde auch interessant, dass dieses Beil ja in der Wanne gefunden wurde, also offensichtlich da jemand den Versuch unternommen hat, die Waffe zu reinigen, also vielleicht damit rechnen musste, dass Spuren zu ihm führen könnten, aber dazu wirst du sicherlich noch kommen. Ich will dir auch gar nichts vorwegnehmen. Tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe.
Ja, alles gut. Ich habe extra Pause eingelegt, weil ich mir das dachte.
Ja, wie gesagt, du, wenn du jetzt irgendwie dann mit deinem Vortrag das Gefühl hast, dass du lieber am Stück durchreden willst, dann sag ruhig, dass ich die Klappe halten soll. Ansonsten werde ich immer wieder mal einwerfen, wenn mir irgendein Gedanke kommt.
Nee, werft ruhig alle Gedanken ein, die ihr habt. Das habe ich mir so gedacht und geplant, weil ich finde, das ist immer am entspanntesten, wenn man einfach zwischendurch nochmal seine Gedanken dazu austauschen kann.
Okay, cool. Wie gesagt, für uns das Wichtigste, dass unsere Gäste sich wohlfühlen und da gehört natürlich auch zu, dass wir eure Struktur achten möchten. Aber wenn das für dich okay ist, dann macht es das auch für uns leichter. Vielen Dank.
Ja, also kommen ja auch nochmal ganz andere Gedanken auf, wenn ihr eure Fragen direkt stellt und was euch dazu einfällt, als wenn nur ich selbst preisgebe, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, es ist eben erstmal fraglich, ob sich denn bei dieser Schriftzug und das Messer in der Bibel wirklich um eine Spur handelt, die helfen kann oder vielleicht auch einfach ablenken soll. Denn in der Wohnung wurden wohl auch noch Dutzende weitere Bibeln gefunden und Messer in Blumentöpfen.
Sehr seltsames Arrangement in diesem Haus auf jeden Fall.
Ja, diese Information habe ich auch erst später gelesen. Das stand nur in einer Quelle drin. Und ja, ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich stimmt. Falls ja, finde ich es sehr, sehr verwirrend.
Vielleicht, keine Ahnung, war das irgendwie seine Idee von schöner Inneneinrichtung? Ich weiß es nicht.
Ja, war bei Ikea
meine weicht ab davon, aber ja. Messer und Bibeln wären jetzt nicht so meins. Aber okay, gut.
Ja,
das ist so ein Spießer. Ja,
ich bin wirklich ein richtiger Spießer, definitiv. Ja.
Altmodisch, würde ich fast sagen.
Ja, total. Schuldig im Sinne der Anklage.
Einfach mal was Neues ausprobieren.
Einfach mal
so sieht's aus.
In Bibeln stechen. Ich hab noch nicht mal eine Bibel hier, also ich müsste auch erst eine Bibel anschaffen. Und pädophil reinschreiben und ein Messer reinstechen. Okay,
ja.
Weiter.
Gut, wir machen einfach weiter. Etwas problematisch wird es bei dem, was die Polizei nicht findet, und das ist jegliche Art von Spuren, DNA oder Fingerabdrücken. Alles, was sie sicherstellen, ist tatsächlich die Bibel mit Pädophil, dem Schriftzug Pädophil, und die Messer, die wohl in der Bibel und Blumentöpfen stecken, das war's. Die Axt natürlich in der Badewanne, aber die wurde wohl gereinigt. Dort konnte ich auch keine Informationen zu Fingerabdrücken jeglicher Art finden. Ja, einmal blanko.
Entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche. Vielleicht kannst du das auch gar nicht sagen aufgrund der Quellenlage, aber wenn du sagst, keine Fingerabdrücke und DNA, also auch von ihm keine oder keine Fremd-DNA, falls du dazu was sagen kannst.
Dazu kann ich nichts sagen, aber okay. Ich nehme mal an, dass schon DNA von der Person selbst vorhanden war, also von unserem, wie ist er, Camille Kolber. Das ist ja unvermeidbar, wenn man dort wohnt.
Genau, ich hatte jetzt dann gedacht, dass da vielleicht irgendwie man darauf schließen könnte, dass da, weiß ich nicht, gründlichst gereinigt wurde, aber wahrscheinlich ging es da wirklich nur um Fremdspuren.
Ja.
Okay.
Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar, weißt du zufällig, ob mit was für einem Stift, also ob das mit einem Stift oder jetzt irgendwie mit Blut reingeschrieben wurde, dieses Pädophil, das würde mich interessieren. Und die zweite Frage ist, ob du weißt, ob die Axt jetzt zum Hausinventar gehörte oder ob die jetzt von extern mitgebracht wurde.
Also zu der Axt kann ich gar nichts sagen. Und ja, zu dem Schriftzug Pädophil, ich nehme mal an, wäre es mit Blut in die Bibel geschrieben worden, dann wäre das erwähnt worden, auch nochmal auf Deutsch oder Englisch.
100%, ja.
Also stand nicht so da, deswegen gehe ich davon aus, dass es ein normaler Stift war. Kudi, Füller, Bleistift, was auch immer.
Okay, also das heißt, man hat jetzt als einzigen Hinweis quasi zu irgendeiner Person die individuelle Handschrift, die aber natürlich total, also das ist ja unmöglich, da jetzt nachzuforschen. Ja,
da müsste man erstmal eine verdächtige Person haben und deren Schrift vergleichen können. Das, ansonsten bringt das gar nichts.
Das stimmt, ja.
Ja, gut. Ja, unser Opfer, der Kamil Käuber, ist wie gesagt 69 Jahre alt geworden. Ansonsten kann man zu ihm sagen, dass er eine sehr wohlhabende Person war und somit auch ein großes Erbe hinterlassen wird. Das war abzusehen. Er ist homosexuell oder war homosexuell und hat daraus auch kein Geheimnis gemacht. Und ansonsten wurde er eben sehr gemocht und als sympathisch und freundlicher Mensch beschrieben. Das ist das, was man zu ihm noch sagen kann. Und dann möchte ich tatsächlich auch schon zu unseren Verdächtigen kommen. Denn vom Tathergang können wir gar nicht weiter darauf eingehen, denn nichts weiter ist bekannt. Es gab keinerlei Zeugen, die etwas hätten sagen können. Ja, und was die Verdächtigen angeht, da haben wir drei an der Zahl. Das ist einmal der Pascal K., der ist zum Tatzeitpunkt 42 Jahre alt. Er ist Franzose und der Adoptivsohn von unserem Opfer.
Okay.
Der zweite Tatverdächtige ist Jeremy B. Dieser ist 35 Jahre alt, auch Franzose und der neue Freund und Lebensgefährte von Pascal.
Entschuldige, wie alt ist der Jeremy, der neue Freund?
35, also der ist 7 Jahre jünger.
Der Kamil, der mag also auch, achso, das ist der vom Adoptivsohn.
Genau. Neue
Freund. Entschuldige. Okay.
Und der dritte Tatverdächtige ist Charles Eduard C. Der ist 38 und Luxemburger und ein Bekannter von Jeremy B., also dem neuen Freund von Pascal.
Ja, alles Verdächtige so auf den ersten Blick, die Sinn ergeben, denn wir wissen ja, oft erwähnt, Morde finden oft im direkten Umfeld statt, in der Familie, im Freundeskreis, im Sozialbereich. Also das sind auf jeden Fall... Ja, ich hätte auch gefragt, ob es eine Familie gibt, vielleicht Kinder. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, in Luxemburg wurden 2010 9 Menschen ermordet, also die Mordrate da ist recht überschaubar.
Ja, allzu viel geht da nicht ab.
Ja gut, 650.000 Einwohner, da ist natürlich auch nicht so viel Raum für, obwohl andere Länder schaffen das auch mit der Einwohnerzahl ganz gut unterwegs zu sein. Okay, also wir haben 3 Verdächtige.
Ja. Wie du sagst, Pascal K. ist eben der Adoptivsohn und damit auch der nächststehende Verwandte und direkte Erbe. Zu weiteren Familienmitgliedern habe ich gar keine Erwähnungen gefunden, weshalb ich einfach angehe, dass das so weit entfernt ist, dass Pascal K. der Einzige ist, der als Erbe zunächst in Frage kam. Ja, wenn ihr keine weiteren Fragen zu unseren drei Verdächtigen habt, komme ich dann auch direkt dazu, was zur Festnahme der drei führte oder dazu, dass sie Verdächtige wurden?
Ja, also natürlich fallen einem so spontan relativ viele Fragen ein, aber da du ja schon eingangs erwähnt hast, dass die Quellenlage relativ schwierig ist, weiß ich gar nicht, wie viele Informationen du denn so hast. Also was zu dieser Adoption geführt hat, wird wahrscheinlich auch nicht bekannt sein. Achso,
ja, es wird gleich auf jeden Fall noch verstrickt genug, um wenn wir die Indizien durchgehen, die dazu führten, dass diese drei zu Verdächtigen wurden.
Okay, dann halte ich den Mund.
Okay.
Ja, kann gut, gerne weitergehen.
Dann legen wir los. Also, wie gesagt, Pascal K. ist der Adoptivsohn und damit direkter Erbe. Weshalb das erste Motiv, das einem in den Sinn kommt, natürlich das Erbe an sich ist. Es wird aber etwas verrückt, wenn wir nochmal betrachten, dass unser Opfer homosexuell ist und Pascal ja auch einen Lebensgefährten hat und somit homosexuell ist. Denn Pascal war nicht nur der Adoptivsohn von Camille, sondern auch dessen Geliebter und Lebensgefährte.
Alter.
In welchem Alter kam er hinzu?
Darüber habe ich leider keine Informationen. Ich habe sehr danach gesucht, weil es mich auch interessiert hat, in welchem Alter das passierte. Ich weiß nur, dass 3 Jahre zuvor, im Jahr 2007, die Adoption abgeschlossen wurde. Also der Prozess davon. In dem Jahr wurde Pascal eben auch der Adoptivsohn und nahm auch erst den Namen K. an, also der heißt auch Käuber. Ja, nach der Adoption jedoch wurde die Beziehung zwischen den beiden schlechter und ja, endete dann auch. Und infolgedessen hatten die beiden auch kein gutes Verhältnis mehr. Kamille Kolber, ja, ich höre die Frage.
Ja, es ist natürlich super, super fies, wenn man so sich überlegt, dass der sein Adoptivsohn und sein Geliebter ist. Aber mir ist gerade eingefallen, es kann natürlich auch sein, dass er ihn quasi, dass sie zuerst eine Beziehung hatten und er ihn dann adoptiert hat, einfach um ihm leichter sein Erbe vermachen zu können.
Ja, ich schätze auch, dass das die Intention das hat, das, war, das Ganze, ja, so kam es rüber.
Das nimmt dem Ganzen dann so ein bisschen die gruselige Komponente.
Vor allem, weil es erst 3 Jahre vor dem Mord abgeschlossen war. Wer weiß, wann der Prozess dann losging. Und das Nächste ist, wahrscheinlich wolltest du es auch sagen, dass möglicherweise eine Adoption hinsichtlich der Erbschaftssteuer in Luxemburg, keine Ahnung, immer noch besser ist, als wenn die jetzt verheiratet gewesen wären.
Beispielsweise, dass es vielleicht doch eine Familie noch seitens Kamil Kolbers gab und hätte er nur seinen Partner testamentarisch bedacht, hätten die vielleicht das anfechten können oder einen Pflichtanteil bekommen, aber dadurch, dass er jetzt der Sohn war, konnte man vielleicht solche juristischen Schritte umgehen. Das ist vielleicht spielt das auch eine Rolle.
Ja, ich nehme an, dass das schon der Sinn dahinter ist. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern man im Jahre 2007, 2010, halt so in den Anfang der 2000er, da überhaupt eine Ehe eingehen konnte. Das weiß ich jetzt gar nicht auf Anhieb.
Jo. Ich glaube, Luxemburg, war da auch etwas früher als wir. Wir hatten ja mal irgendwann
2017 gab es bei uns die Ehe.
Genau, bei uns war die sehr, sehr spät. Also Daniel und ich hatten ja mal drüber gesprochen in einer Folge, ich glaube in der Jeffrey Dahmer-Folge. Und wir waren uns tatsächlich sicher, dass es etwas früher war. Daniel hatte das noch früher verortet als ich, aber ich hätte aus dem Bauch raus auch gesagt 2011, 2012, was schon erschreckend spät wäre, aber 2017 ist halt super spät. Aber Deutschland war halt insgesamt spät dran. Ich glaube, Luxemburg war da früher als wir. Aber wie gesagt, ich wollte auch nur darauf hinaus, dass dieses ganze Szenario mit dem Geliebten, der auch der Adoptivsohn ist, natürlich auf den ersten Blick einem so ein bisschen Unwohlsein bereitet. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Woody Allen hat ja auch seine Adoptivtochter geheiratet irgendwann. Also der hat die tatsächlich als Kleinkind adoptiert und dann mit 18 oder 19 geheiratet. Das finde ich persönlich super ekelhaft.
Ja, gut, hier war es andersrum.
Genau, so rum kann ich es dann irgendwo, gibt es Szenarien, die das sinnvoll erscheinen lassen, ja.
Jetzt kann ich nie wieder einen Woody Allen Film sehen, danke.
Ja, der ist sowieso überbewertet. Hätten wir diese...
Ich habe gerade so einen ganz furchterregenden Tinnitus im Ohr. Emily, kannst du bitte weitermachen?
Ja, geht klar. Ich mach mal weiter. Infolge der Trennung der beiden und der Verschlechterung des Verhältnisses hat Kamille auch das Testament geändert und wollte die Adoption rückgängig machen, auflösen. Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn man so ein Adoptionsverhältnis beenden möchte. Soweit ich weiß, lief der Prozess der Auflösung des Adoptionsverhältnisses noch zum Todeszeitpunkt von Kamille.
Passender Zeitpunkt dann für einen Mord.
Ja, wer hätte das gedacht? Also, ja, das Erbe fällt dann erstmal an Pascal, wenn er Glück hat.
Und dann ist natürlich klar, dass er da auch in den Überlegungen der Polizei sicherlich eine relativ zentrale Rolle spielt.
Ja, dass er da der Erste ist, an den man denkt. Das ist tatsächlich aber nicht der einzige Grund, weshalb er und sein neuer Lebensgefährte da in die Augen der Ermittler geraten. Es gibt diverse Zeugenaussagen über den neuen Freund Jeremy B. Und zwar beginnen wir mal mit einer Aussage seines Ex-Freundes und eine gemeinsame Bekannte dieser beiden Personen. Erzählte dem Ex-Freund, dass Jeremy gefragt hat, ob sie denn jemanden kennt, der jemand anderen eine Lektion erteilen bzw. beseitigen könnte. Diese Bekannte nannte dann unseren dritten Verdächtigen Charles Eduard C. Und leider konnte die Bekannte, sie ist auch nur so benannt, niemals verhört werden, da sie sich das Leben nahm, bevor sie eben vorgeladen wurde, um eine Zeugenaussage zu machen. Deshalb gibt es da eben nur die Aussage des Ex-Freundes, der diese Bekannte auch kannte.
Ist natürlich auch verdächtiger Zeitpunkt, dass sie dann diesen Kontakt hergestellt haben soll und dann auch Selbstmord begangen hat, höchstwahrscheinlich.
Ja.
Ja, da formt sich auf jeden Fall ein Bild.
Auf jeden Fall. Ja. Die Polizei hat natürlich dann auch versucht zu überprüfen, inwiefern denn dieser Charles C. dann da von der Bekannten empfohlen wurde und so weiter, und konnte Telefonkontakte zwischen Jeremy und Charles aus dem Zeitraum ausmachen, in dem die Bekannte wohl mit ihm darüber geredet haben soll. Also wieder so eine Indizienbestätigung dafür, dass das tatsächlich stimmt. Es gibt weitere Zeugen, oder es gibt einen weiteren Zeugen, der berichtet, dass er im Mai 2010 den Auftrag von Jeremy B. erhalten hat, Camille umzubringen für 1000 Euro. Das ist nun schon wieder ein sehr konkreter Indiz zur Abwechslung mal. Und allgemein ist eben schon seit Herbst 2009 bekannt, dass der Jeremy B. darüber spricht, dass sein Schwiegervater die Beziehung sehr belastet zu seinem Freund Pascal und dass man ihn doch beseitigen sollte oder eine Lektion erteilen solle. Am Arbeitsplatz hat er wohl auch nach einem Revolver sich erkundigt. Ich weiß nicht, was sein Arbeitsplatz ist, ob das nur so ein Gespräch unter Arbeitskollegen war oder ob er da in die Richtung auch dann Kontakte gehabt hätte. Aber dort hat er sich nach einem Revolver erkundigt. Ja, so kam eben, formt sich dieses Bild, dass Jeremy B. und Pascal K. da den Adoptivvater loswerden wollten, immer härter zusammen.
Es ist natürlich auch super, super dumm, da so offensiv rumzulaufen und irgendwie nach Waffen zu suchen und nach Leuten, die eventuell Leichen beseitigen und vielleicht auch die Drecksarbeit machen. Ne? Das ist, ich bin dann immer geneigt zu sagen, dass die Leute es vielleicht doch nicht gewesen sind, weil die sich vorher so super auffällig verhalten haben. Aber
ja, ja,
ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ich fand das auch irgendwie schon wieder ein bisschen zu ja, dumm, um wahr zu sein. Aber ja, man kann sich offensichtlich so verhalten und dann glauben, davon zu kommen. Genau. Dieser Charles Eduard C. ist dann, wie gesagt, nur ein Bekannter aufgrund dessen geworden, dass er offensichtlich diesem Camille eine Lektion erteilen sollte und diese Telefonkontakte. Mehr als diese Telefonkontakte ist tatsächlich auch gar nicht nachgewiesen zwischen den Verdächtigen. Somit lässt sich dazu gar nicht so viel mehr sagen, woher die sich kannten. Vermutlich gar nicht weiter. Ja, somit war eben schon mal allgemein bekannt, dass der Camille ein Dorn im Auge von Jeremy und Pascal war. Und auch andere Leute, jetzt abgesehen von der Arbeit und den direkten Zeugen, wussten, dass dort irgendwas vor sich gehen sollte. So gibt es eine Aussage vom Gärtner von Camille, der berichtet, dass dieser schon im Sommer um sein Leben fürchtete und Rasenmähen zum Beispiel nur mit einer eisernen Stange in der Hand tat, so dass er jederzeit dazu bereit gewesen wäre, einen Angriff zu verteidigen. Er hatte ein Gewehr neben dem Bett liegen, nur noch mal so als kleiner Seitenhieb zum, wie friedlich er da wirklich im Schlaf ermordet wurde. Das,
ich wollte es gerade erwähnen, ja, dass du eingangs auch gesagt hast, vielleicht hat er nicht ganz so friedlich und unbedarft sich zu Bett gelegt und ja, ein geladenes Gewehr neben dem Bett spricht auf jeden Fall eine deutliche Sprache, definitiv.
Ja.
Mir ist allerdings immer noch nicht so ganz klar geworden, welches Motiv Jeremy B. haben sollte, außer, dass er ihm ein Dorn im Auge war. Aber da scheint ja keine Habgier im Spiel
gewesen
zu sein.
Jeremy ist der Lebensgefährte von Pascal. Also ich nehme mal an, dass die einfach zusammen gerne dieses Geld gehabt hätten und den Ex-Geliebten und Adoptivvater aus dem Weg.
Und woher wusste Camille dann von dieser Bedrohung? Also hat der Streit sich so sehr zugespitzt, dass er jetzt wirklich um sein Leben fürchtete?
Also so ist es zumindest rübergekommen in der Berichterstattung, dass das eben aufgrund dieses Streites zustande kam und eben auch, ich meine, wenn er auf dem Arbeitsplatz nach einem Revolver fragt und da das so große Kreise zieht, dann erfährt man schon irgendwann, wer da einem selbst gerne was anhaben möchte oder nicht.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Streit auch eskaliert. Also wenn er offensichtlich drauf und dran war, seinen Adoptivsohn, also diese Adoption wieder zu lösen, und auch aus dem Testament zu streichen, dann wird das natürlich irgendwie mit Streit verbunden gewesen sein. Und ja, der aktuelle Partner des Sohnes ist mit Sicherheit daran interessiert gewesen, dass dieses Geld dann vielleicht doch irgendwie erhalten bleibt, ne? Also Motiv sehe ich da durchaus.
Ja, wie gesagt, er hatte auch
Ja,
ein
stimmt
großes
schon.
Vermögen. Also es, man könnte sagen, es würde sich lohnen. Ja, wie auch immer. Tatsächlich war Camille anscheinend auch bewusst, dass die Bedrohung dahingehend von seinem Ex-Geliebten und Adoptivsohn ausgeht. Denn er hat mal seiner Putzfrau wohl wenige Tage vor seinem Tode zugeflüstert, dass wenn ihm was passiert, wohl der Pascal dafür verantwortlich sein soll.
Das ist natürlich immer, ich verstehe dann in solchen Situationen nicht, wenn man so eine konkrete Angst hat, warum man dann nicht irgendwie insofern aktiv wird, als dass man die Person des Hauses verweist, vielleicht eine einstweilige Verfügung erwirkt, irgendwie eine Kontaktsperre erwirkt. Also wenn man wirklich konkrete Angst hat, ermordet zu werden oder irgendwie Opfer zu werden, warum man dann nicht irgendwie Schritte geht, sich davor zu schützen.
Tja, also ich weiß nicht, ob er da irgendwas getan hat. Es
Ja.
wurde davon nichts erwähnt. Ich denke, das wäre erwähnt worden in der Berichterstattung, wenn da was stattgefunden hat.
Davon würde ich auch ausgehen, ja.
Aber wenn wir jetzt mal an eure Weihnachtsfolge denken, man kann doch so viele Schritte gehen. Irgendwie kann die Polizei ganz oft nichts wirklich unternehmen oder es gibt dann doch wieder andere Wege für die Täter. Leider.
Ja, das stimmt.
Ja, das
Und in
stimmt.
unserer Weihnachtsfolge war es natürlich so, dass dieses Feld des Cybermobbings, des Stalkings, des Online-Stalkings, auch wenn diese ganze Internetwelt ja nicht mehr so super neu ist, man hat das Gefühl, für deutsche Behörden ist das noch totales Neuland und
Ja.
auch für die deutsche Politik teilweise. Ich glaube, Angela Merkel hat ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit noch sowas gesagt, so sinngemäß, Internet sei ja noch Neuland und man müsste erstmal warten, ob sich das durchsetzt, irgendwie so nach dem, wie gesagt, sinngemäß. Das spiegelt, glaube ich, so die Haltung der deutschen Behörden zum Internet ganz gut wider.
Ja.
Und das hat es natürlich dann nochmal super einfach gemacht für diesen Stalker in dieser Folge. Hier hat man ja wirklich einen konkreten Menschen, der vor Ort ist, wo man wirklich anpacken kann und die Gefahr klar benennen kann. Also etwas andere Situation. Aber du hast natürlich recht, dass Behörden sich teilweise relativ schwer tun und dass es mitunter etwas länger dauert, bis Opfer gehört werden, ja.
Ich meine, weiß man denn was? Das weiß ich gar nicht, ob du das vorhin gesagt hast am Anfang. Wie der oder die Täterin in das
Nein.
Haus
Keine
eingedrungen
Spuren.
ist.
Ja,
Also
sie
du hast
sagt, es
gesagt,
gab keine Spuren.
keine DNA. Also aber auch keine
Nein, gar keine weiteren
Eindringspuren.
Spuren.
Das,
Oder
naja, okay.
es, ich konnte
Der
es
dann
nicht
kann.
lesen. Wie gesagt, ich spreche leider kein Luxemburgisch.
Ja. Nee, kein Ding. Aber ich glaube halt, das würde ja dann noch ein Indiz dafür sein, dass es jemand war, der einfach freien Zugang
Ja,
hatte durch
ist
den
gut
Schlüssel.
möglich. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Pascal K. da gut und gerne mal einen Schlüssel behalten hat. Und so groß wie das Anwesen ist, ich kann euch gerne im Nachhinein noch Bilder dazu schicken und dann für Instagram bitte einmal folgen.
Ja,
Dann
gerne. Gerne,
könnt
gerne.
ihr ja auch sehen, wie groß eben dieses Anwesen von Camille war. Also da gab es mehr als eine Tür und mehr als
Ja,
ein Fenster.
klar, und wir wissen ja auch, wie das ist, gerade wenn man vielleicht so ländlich wohnt, dann ist immer mal irgendwo vielleicht ein Schlüssel außerhalb des Hauses deponiert und jemand, der da lange gewohnt hat, würde auch wissen, dass das so ist, ne? Also.
Ja.
Ja, gut, aber das würde er nicht mehr machen, ne? Also, wenn bei der Bedrohung, wenn er schon mit einer Flinte neben dem Kopfkissen schläft, dann würde er jetzt keine
Ja, ist immer die
Schlüssel mehr
Frage,
draußen
wie weit man dann
platzieren.
denkt, ne? Aber ja, du hast
Na
recht.
ja, gut, stimmt.
Ja.
Also es schreit ja alles danach, dass es jetzt, sagen wir, von dem Trio irgendwie verübt
Genau,
wurde.
die werden infolge dieser Indizien auch festgenommen. Im März 2011, also dann nur wenige Monate nach der Tat. Zum Zeitpunkt der Festnahme trägt Charles C., der ja verdächtigt wird, die Tat verübt zu haben, 5.000 Euro bei sich, von denen er wohl auch sagt, dass er sie von Jeremy B. erhalten hat.
Natürlich auch geil. Also, wenn man dann einfach der Meinung ist, okay, die verdächtigen mich des Mordes mit in genau der Konstellation und ich könnte Geld von denen bekommen haben und dann auch sagt, ja, ich habe das Geld von der Person bekommen, die auch verdächtig ist, das ist natürlich.
Ja, ich weiß nicht, inwiefern das dann vielleicht Dummheit war oder ob das vielleicht doch nur ja, die Vermutung der Polizei war. Ich habe viele Artikel einfach dann übersetzen lassen im Internet, was dann für den Satzbau sehr verrückt war. Aber ja, er hatte definitiv diese 5.000 Euro bei sich. Und die wurden wohl irgendwie diesem Jeremy zugeordnet. Ja. Ansonsten hat Charles eine sehr, sehr ja, verwirrende Aussage gemacht. Er hat davon gesprochen, dass er im Jahr zuvor, also in dem Jahr, in dem Camille ermordet wurde, bei diesem war und sich für Bücher von ihm interessiert hat und konnte deshalb wohl auch verschiedene Standorte der Wohnung benennen, was selbst in den Augen der Ermittler eindeutig als dämlich zugeordnet wurde, weil warum erzählt er das? Das hat er wohl relativ frei von sich aus getan und nicht mal auf Drängen der Ermittler. Somit erhärtete sich der Verdacht dann natürlich weiter. Und aufgrund dieser Indizienlage wurden die drei dann eben als mutmaßlicher Täter und als Auftraggeber im Januar 2014 schuldig gesprochen. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass es ein Court Case ist, denn sie wurden ein Jahr später, im März 2015, wieder freigesprochen von einem Berufungsgericht.
Gut, es sind ja auch
Wow.
wirklich nur Indizien, ne? Also
Ja.
ja, starke Indizien. Da ist auf jeden Fall definitiv ein Motiv, das ich sehe. Dann dieses Geld, was offensichtlich unter diesen drei ausgetauscht wurde.
Die
Aber wir haben natürlich auch das,
Telefonverbindungen.
die Telefonverbindungen, ja, aber wir haben natürlich das große Problem, dass es keine Spuren am Tatort gab und vor allem auch an der Tatwaffe nicht, ne? Und wir wissen halt leider nicht, inwieweit vielleicht doch noch andere Leute auch irgendwie an seinem Tod interessiert waren. Wie gesagt, nehmen wir dieses Szenario, was ich eben so in den Raum gestellt habe, dass er vielleicht sein Vermögen schützen wollte und deswegen seinen Liebhaber adoptiert hat, damit er erben kann, was ja bedeuten würde, dass es andere erbinteressierte Parteien geben würde, die hätten natürlich auch vielleicht einen Grund, ihn aus dem Weg zu schaffen. Ne?
Einen Moment nur noch, ich sehe gerade, ich habe hier meine eine kleine Randnotiz vergessen. Und zwar möchte ich noch mal auf das Wort Pädophil zurückkommen, das in eine der Bibeln hineingeschrieben wurde.
Ja.
Sie hatten.
Gut, dass du es bringst. Ich habe mich nämlich gerade noch gefragt, wo wir dahin gehen, wie wir
Ich
noch
habe
da in
gerade auch im
Bezug
Kopf,
bringen
bin ich
können.
noch mal die Spuren und Indizien durchgegangen. Also die Spuren in Anführungszeichen haben wir ja nicht viele. Und Pädophil war ja so ziemlich das einzige, die einzige Spur, die wir haben. Und es wurde ein Schriftabgleich von den Verdächtigen genommen und ein Sachverständiger hat mit 80 bis 90%iger Wahrscheinlichkeit diese Schrift Camille C. zugeordnet.
Also er hat selber das Wort Pädophil in seine Bibel geschrieben.
Na, nicht Camille, Charles, Entschuldigung,
Charles,
das
Charles.
ist jetzt zu viel C hin und her. Charles, ja, der eben der Tatverdächtige ist.
Ja, aber dann ist die Sache doch klar. Wobei ich mich immer noch frage, was diese
Klar
Metaphorik
ist
bedeuten
das
soll.
leider
Man könnte
nicht,
ja jetzt.
weil eben diese Schriftabgleiche keine eindeutigen Beweise sind. Das wird auch nicht als Beweis, sondern nur
Ach
als
so.
Indiz zugelassen.
Ja, okay, aber das sind ja schon so halbe Puzzleteile, die ganz gut
Ja, es ist halt
zusammenpassen.
so ein Puzzle von Indizien, das einfach zu viel Sinn ergibt, als dass man es ignorieren könnte.
Ja,
Ja, genau so.
genau.
Sehr
Also
gut
wenn der
formuliert, ja.
Mann, der quasi verdächtigt ist, der gekaufte Mörder zu sein, offensichtlich dieses doch sehr belastende Wort in der Bibel des Opfers hinterlässt, das ist auf jeden Fall, ja,
Ja, also
das ist auf jeden Fall ein dicker Hinweis.
es sind eben die Telefonate, das Geld, das er bei sich trug, die Verbindung da mit der Bekannten, die ihn wohl empfohlen hat und sich daraufhin wohl das Leben nahm. Dann die Schrift in dem Buch, die ihm relativ gut zugeordnet werden kann. Also ich sehe auch nicht, was da anders hätte möglich sein können, denn die Polizei hat ja auch überhaupt keine andere Spur. Problematisch ist jetzt eben nur, dass nachdem jemand in Luxemburg freigesprochen wurde, darf nicht weiter gegen diese Person ermittelt werden. Heißt, die drei sind jetzt definitiv raus aus dem
Ah.
Schneider.
Ja, das ist
Ja.
in den
Ach,
meisten
krass.
Ländern übrigens so. Das ist in Deutschland beispielsweise auch so. Du darfst
Ja.
nicht zweimal für das gleiche Verbrechen angeklagt werden. Also angenommen, du wirst eines Mordes beschuldigt, du wirst freigesprochen. Dann darfst du nicht nochmal angeklagt werden, auch wenn neue Beweise dafür auftauchen, dass du es gewesen sein könntest. Also es ist
Ja gut, schlaue Anwälte klagen die dann wegen Hausfriedensbruch und Verunreinigung von Blumentöpfen an.
Ja. Ja, genau.
Aber ich frag mich trotzdem, was es mit dieser Metaphorik auf sich haben soll. Also ich habe jetzt mal ein bisschen gesponnen und versucht, das ein bisschen abstrakt zu deuten, insofern als dass es bedeuten könnte, dass er als Adoptivsohn, der ja eigentlich der Liebhaber war, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese Adoption ja recht spät stattgefunden hat, aus weiß ich nicht was für Gründen, vielleicht waren es finanzielle, und dass er vorher der Liebhaber war und insofern hatte er als einfach eine Liebschaft mit seinem Sohn und der, daher das vielleicht auch falsch treffende Wort pädophil. Also pädophil drückt ja eigentlich was anderes aus. Wahrscheinlich gibt es nochmal einen extra Begriff dafür, wenn man mit seinem Kind irgendwie was treibt. Aber Leute, es ist spät. Danke. Ja, also vielleicht sollte eher Inzest dastehen, aber so, das wäre jetzt die Brücke, die ich geschlagen hätte. Ja, ich
habe auch noch eine Idee dazu gehabt und zwar ist dieser Charles, wie auch immer er ausgesprochen wird, ja sowas wie der Mann, der fürs Grobe agieren soll, der das Grobe besorgen soll. Und vielleicht war der nicht zu einem normalen Mord in Anführungsstrichen zu überreden. Also so ein Motiv wie, wir möchten gerne erben, hat vielleicht für den nicht gereicht. Und deswegen haben vielleicht der Adoptivsohn und sein Liebhaber dem erzählt, dass das Opfer auch noch pädophil ist, um diesen Menschen einfach zu motivieren, den umzubringen, vielleicht was Gutes zu tun.
Ja,
das macht Sinn. Aber hätte er das nicht ausgeplaudert? Also ich frage mich, welche Loyalität zwischen den dreien besteht, dass die jetzt einfach freigesprochen wurden.
Ja, er wäre dann ja wegen Mord,
weil
die anderen beiden wären wegen Anstiftung zu Mord belangt worden, aber er hätte ja die Tat ausgeführt und also er hätte auf jeden Fall die längste Strafe erhalten. Ne?
Sie wurden im ersten Verfahren alle zu lebenslanger Haft verurteilt.
Okay. Aber wie gesagt, also da gibt es ja schon auch einen Grund, das nicht auszuplaudern. Das hat dann ja nichts mit Loyalität zu tun, sondern einfach ganz simpel auch den eigenen Hintern zu retten. Ne?
Was ich mich...
Naja, aber nichtsdestotrotz haben sie in dem Moment der Anklage oder der Verdächtigung ja zumindest, sind sie sich selbst am nächsten und würden dann wahrscheinlich im Geiste ausschließen, was die anderen sagen. Gefangenendilemma hatten wir schon mal. Und deswegen wahrscheinlich, dann irgendwie zumindest irgendwas zugestehen, in der Hoffnung, dass sie dann vermutlich weniger Strafe abbekommen.
Also ich kann nur vermuten, natürlich in dem Fall, dass es vielleicht so war, dass allen drei klar war, dass diese Anklage einfach auf sehr, sehr wackeligen Beinen steht, weil es einfach keine direkten Beweise gab und die vielleicht einfach so ein bisschen spekuliert haben. Also wenn ich einer von den drei gewesen wäre, hätte ich diesem Prozess auch relativ entspannt entgegengeguckt tatsächlich, also mit dieser Beweislage.
Weiß man denn was über den Intellekt von Pascal und
leider
nicht.
Jeremy? Ich hinterfrage auch, wo der IQ liegen soll, aber es ist nichts bekannt.
Weil wenn das jetzt zum Beispiel Juristen sind oder so, oder einfach nur sehr kluge Menschen, dann und die mit einem gewissen Kalkül rangehen, dann kann es natürlich auch alles durchgebrochen werden.
Ja, aber so oft wie der wie hieß er doch mal? Ich bin gerade so...
Das
der Jeremy. So.
Charles.
Darüber gesprochen hat, auf dem Arbeitsplatz auch, denke ich, das würde man nicht machen, wenn man wirklich das durchgeplant hat. Und mein Gedanke zum Schriftzug Pädophil war noch, vielleicht sollte es ja auch eine falsche Fährte legen.
Ja, das kann natürlich auch sehr gut sein.
Mhm. Ja.
So.
Das kann sehr, sehr gut sein.
Einfach mal den Verdacht in eine ganz andere Richtung denken.
Ja, es ist... Ich liebe ja diese Cold Cases, wo man auch jetzt nicht übertrieben viele Informationen hat, weil das einfach sehr, sehr viel Raum zur Spekulation bietet. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich super, super unbefriedigend. Ne? Das ist wie unser holländischer Ehepaar-Fall. Das ist so einer von unseren Cold Cases, der mich überhaupt nicht loslässt, der mich super oft beschäftigt, aber der auch so wenig Konkretes letztlich bietet. Ich finde hier das Setting eigentlich total geil. Das ist wie aus einem guten Film. Also dieser wohlhabende Mann, der im Bett ermordet wird, in seinem Anwesen, dann diese Bibel mit dieser Hinweis und dem Messer, eventuell mehrere Bibeln und Messer im Haus, der Adoptivsohn, der auch der Ex-Liebhaber war,
kann man sich nicht ausdenken, das geht nicht.
Nee, es ist Megastoff, es ist wirklich Mega-Filmstoff, aber natürlich faktisch leider dünn, trotzdem spannend.
Aber trotzdem finde ich es irgendwie im Gegensatz da zu dem holländischen Ehepaar, denke ich, ist das hier irgendwie so ziemlich klar. Also ich wüsste auch nicht, was ich mir da anderes zusammenspinnen könnte. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, wie es zu dem Freispruch kam. Gut, es sind nur Indizien, das wird auch die Argumentation gewesen sein. aber da keine anderen Beweise irgendwie vorliegen und die Polizei auch gar keine andere Idee hat, ja.
Ja, es stimmt. Also bei der Familie Langendonk, da hatten wir noch nicht mal irgendwie einen Tatverdächtigen, da hatten wir gar nichts. Hier haben wir drei doch relativ schlüssige Tatverdächtige. Und wenn du sagst, du weißt nicht, wie da irgendwelche Zweifel aufkommen sollen, wo ein Freispruch herkommen soll oder wo noch ein Täter herkommen soll, dann stimmt das natürlich an unserem Kenntnisstand gemessen. Aber wir wissen halt, wie gesagt, nicht, gibt es noch eine andere Familie auf seiner Seite? Was hatten die für ein Verhältnis? Gab es Ex-Liebhaber, die vielleicht irgendwelche Rachegelüste hatten? Gab es möglicherweise enttäuschte Geschäftspartner? Woher kam sein Vermögen? Hatte das vielleicht irgendein... Also es gibt so viele Möglichkeiten, in die das gehen könnte, leider. Aber ich würde mich tatsächlich auch auf diese drei Menschen konzentrieren, aufs Erste, ja.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, dass der zentrale Unterschied eigentlich zu Eisenherz ist, dass wir es bei Eisenherz mit einem Phantom zu tun haben und hier ja nur wirklich mit drei konkreten Verdachtsfällen, die ja auch saßen und zunächst einen Schuldspruch erfahren haben und insofern
auch einfach super verdächtig verhalten haben.
Genau, also von daher finde ich, ist das schon ein gehöriger Unterschied. Nichtsdestotrotz ist es unbefriedigend, als dass wir uns sonst immer sagen, bei Eisenherz beispielsweise irgendeiner läuft jetzt da draußen rum und weiß mehr. Das fragen wir uns auch ganz oft bei diesen Cold Cases und denken so, wie kann man nur mit dieser Schuld leben? Und häufig hat man so ein Bild, das man im Kopf hat, wie so eine Person aussehen könnte. Man kreiert da ja so mit seinen Gedanken eine gewisse Person und schmückt diese mit irgendwelchen Attributen, um dann irgendwie so ein gewisses eben Bild zu erzeugen im Kopf. Und hier ist es ja so, dass man drei ganz konkrete Personalien hat, die man im Prinzip noch weiter befragen könnte. Und das finde ich halt, also hier nochmal, das macht das Ganze noch so viel, ich will nicht sagen realistischer, aber viel näher als so ein sehr mysteriöser Fall, wie zum Beispiel Eisenherz.
Das stimmt, ja.
Ich auch sehr schade finde, diese Frau, die als die Bekannte überall betitelt wird, die sich das Leben genommen hat, die hatte ja wohl dieses Gespräch zwischen Jeremy B. Und ihr selbst und hat eben ihm diesen Charles für diesen Auftrag empfohlen und dass die sich das Leben genommen hat, die hätte vielleicht auch nochmal Licht ins Dunkel bringen können.
Ja, wahrscheinlich wäre dieser Fall auch ganz anders gelaufen, wenn sie eben verfügbar gewesen wäre als Zeugin. Und da muss man natürlich auch die Frage stellen, ob das denn wirklich 100% ein Selbstmord war. Ne?
Ja.
Und dann wiederum noch ein Punkt, warum die Axt? Also warum hinterlässt der Täter die Axt in der Badewanne? Also ich finde, das ist eine Axt, das ist ein großes Mordwerkzeug, man will nicht unbedingt damit rumlaufen. Aber diese Person muss sich ja verdammt sicher gewesen sein, zu sagen, ich wasche die jetzt hier ab und lass die einfach ignoranterweise liegen, weil ich genau weiß, die kann nicht zurückverfolgt werden und jetzt mit mir
in Verbindung gebracht werden. Die Person muss vor allem auch gewusst haben, dass sie die Zeit und Ruhe hat, in diesem Haus diese Axt zu säubern, ohne dass jemand anders stört. Wenn ich so ein riesengroßes Anwesen sehe, gehe ich nicht davon aus, dass dort nur eine Person lebt. Also
das stimmt.
Das ist für mich auch gefühlt nochmal so ein Indiz dafür, dass die Person zumindest gewusst haben muss, dass Camille allein wohnt.
Vielleicht waren die alle drei gleichzeitig
im Haus. Vielleicht auch das.
Ich gehe davon aus, dass die Axt einfach vor Ort schon war, also dass die zu diesem Haus gehört, dass da vielleicht irgendwie Holz mitgehackt wurde für den Holzofen, was weiß ich, und dass der Mörder entweder wusste, dass da diese Axt sein würde und er die einfach benutzen kann, oder dass er spontan gehandelt hat und einfach genommen hat, was da war und deswegen auch kein Problem hatte, sie da zurückzulassen, weil sie einfach eben zum Haus gehörte und man sie einfach nur ein bisschen reinigen musste, um eigene Spuren zu verwischen. Und es eher dumm gewesen wäre, sie mitzunehmen. Dann hättest du sie transportieren müssen, dann hätte sie vielleicht bei dir gefunden werden können. Wenn sie halt zum Haus gehörte, dann konnte man sie halt sehr, sehr gut dalassen, ne? Gereinigt.
Ja.
Und das würde auch natürlich dafür sprechen, dass eventuell der Mörder jemand war, der das Haus und die Gegebenheiten kannte, der dann vielleicht wusste, okay, vor dem Haus gibt es einen Hauklotz, da steckt immer eine Axt drin. Also zum Beispiel bei meinem Elternhaus, was ja auch auf dem Lande war, da hätte man das wissen können, wenn man jetzt meine Eltern hätte ermorden wollen. Da gab es auch so einen Holzschuppen und einen Hauklotz vor dem Haus, wo immer die Axt war. Da hätte man halt auch von außen einfach dran gekonnt. Und so ähnlich stelle ich mir das hier auch vor.
Ja.
Aber das spricht eben, wie Emily schon gesagt hat, auch wieder dafür, dass da der Täter eben wusste, wie die Gegebenheiten sind. Ne? Wo finde ich das Werkzeug? Ist das Haus leer? Lebt die Person dort alleine? Das sind ja schon auch Informationen, die, ja, die nicht jeder hat.
So eine fehlende Axt hätte ja der Gärtner auch als vermisst melden können, denke ich. Also wenn
Genau.
so der Kamill einen Gärtner hatte, der kannte ja dann die Gerätschaften und was fehlt, was muss da sein, was gehört wohin.
Ja.
Ich glaube halt, die Axt ist, das ist sehr aufschlussreich, und wenn wir da weitere Hinweise bekommen könnten, dann würde es uns zumindest die Antwort auf die Frage geben, ob es ein Täter war, der eben sich dort auskannte und genau wusste, was er woher holen kann, weil ich würde mal unterstellen, dass jemand, der mit einer Absicht, sagen wir mal, es gab jetzt doch irgendwie noch eine dritte Person oder also eine andere Partie quasi, die jetzt irgendwie an dem Tod interessiert war und dort eingebrochen ist, dann wäre es ein riesiger Zufall, dass es vielleicht eine Axt war, die dort einfach aufgefunden wurde. Also ich glaube, jemand, der absichtlich irgendwo reingeht und der das Haus nicht kennt und nicht weiß, wo er was finden kann, der bringt eine Mordwaffe
Genau,
direkt
das meine
mit.
ich ja. Ja, wollte ich mit all diesen komplizierten Sätzen und dem Rumgelaber eben sagen.
Nee, das hat man verstanden. Was ich nur meine, ist, dass ich glaube halt, dass das nochmal eine wichtige Erkenntnis für uns auch wäre, ne? Ob jetzt, also ob die Axt dem Hause
Ja.
zugehörig ist, aber also daher wird in dieser Axt nochmal irgendwie so, sagen wir mal, eine gewisse Wahrheit stecken,
Wahrscheinlich.
die wir vielleicht niemals erfahren werden.
Ja, es ist echt verzwickt, ne? Weil ja, man irgendwie denkt, diese Leute, die sind offensichtlich schuldig, aber auf der anderen Seite man irgendwie eben immer im Hinterkopf hat, dass eventuell da noch irgendwie Interessen eine Rolle spielen könnten, die man halt so gar nicht kennt, weil man eben so wenig über das sonstige Leben des Opfers weiß.
Genau. Und dann haben wir ja immer noch diese seltsame Geschichte mit diesen vielen Messern und Bibeln. Also was hat es mit diesen Bibeln auf sich? Soll es wirklich nur irreführen und ablenken? Und dann haben sich die drei auch noch so platt und ziemlich hohl verhalten in ihrer
Das auf jeden
Kommunikation
Fall.
am Anfang, ne? Also, ne, wo man sich auch fragt, so, das kann eigentlich nicht wahr sein, dass sie jetzt ja wirklich vorhaben, das durchzuziehen.
Ja, vielleicht haben sie es gerade deswegen durchgezogen, weil sie sich einfach so auffällig verhalten haben die ganze Zeit, haben sie gedacht, dass das auch ein Schutz sein kann, ne? Dass Außenstehende oder auch die Polizei denken könnte, okay, jemand, der so offenkundig über solche Sachen spricht, der wird keinen Mord begehen, weil er sich ja super verdächtig macht.
Ja.
Es ist, wie gesagt, sehr, sehr vertrackt, finde ich.
Auf jeden
Ja,
Fall.
absolut.
Was denkst du so? Also du, Emily, du bist wahrscheinlich auch überzeugt, dass es diese drei Leute waren.
Was heißt überzeugt? Also, es gibt ganz, ganz viel Spielraum, wo ich mir denke, ja, da könnte auch was ganz anderes im Busch sein, wovon ich einfach gar nichts ahne. Aber irgendwie, es gibt halt keine weiteren Spuren und die drei passen so gut ins Bild, dass es irgendwie, also da komme ich nicht so ganz drüber, das kann ich nicht so weg beiseite legen, das geht nicht.
Ich finde es so krass, dass die halt echt keine DNA-Spuren haben. Also so im ganzen Haus, ich stelle es mir halt einfach ultra schwer vor. Wahrscheinlich ist es auch genauso schwierig, da eine komplette Suche
Offiziell laufen
durchzuführen.
ja die Ermittlungen auch noch weiter, nur nicht mehr gegen die drei. Also vielleicht gibt es auch etwas und wir haben es
Okay.
einfach bisher nicht erfahren, weil die Polizei darüber Schweigen bewahrt. Aber das.
Ja, also weil das Bild, was man so hat, wenn jemand mit einer Axt in seinem Bett erschlagen wird, ist natürlich irgendein Typ in einem Trenchcoat, am besten noch mit Gummistiefeln, kommt aus dem Regen, ne? Ich stelle es mir vor wie im schlechten Horrorfilm, der hinterlässt halt einfach
Ja.
Spuren. Okay, wenn er also natürlich all das nicht hatte, dann wird er irgendwie mit Plastiktüten um seine Schuhe gewickelt oder auf Socken hochgekommen sein. Nichtsdestotrotz, wenn du mit so einer Axt einmal ausfuhrst und einmal Schwung nimmst und zulangst, ne, dann kann es durchaus sein, dass du DNA-Spuren, ob es jetzt Haare sind, bisschen leichte Speichel oder irgendwas von dir selbst einfach
Ja.
verlierst. Und dann sind wir ja nur in dem Schlafzimmer am Tatort selbst. Und das ganze Haus, also da ist ja jemand durchgegangen, der ist ja irgendwo dahin gekommen. Deswegen kann ich es mir so schwer vorstellen, dass nicht irgendwo DNA-Spuren versteckt sind. Und wenn doch, oder dann kann es halt immer noch sein, dass einfach diese Suche total schwierig ist, weil das einfach ja einfach so groß ist. Ne? Und man weiß ich nicht, wenn du hunderte von Quadratmetern fließen oder was auch immer irgendwie absuchen musst nach irgendwelchen Speichelresten oder so, ist wahrscheinlich unmöglich.
Ja, aber es ist natürlich auch so, dass wir Menschen ja quasi da, wo wir gehen und stehen, immer Spuren legen. Wir verlieren
ja, so Hautschuppen, Haare, irgendwas, wir verlieren
laufend quasi Material. Und so gar keine Spur zu legen, ist wirklich quasi unmöglich. Gut, derjenige könnte irgendwie, weiß ich nicht, einen Taucheranzug getragen haben beispielsweise. Ja, es gab ja durchaus Verbrechen, wo so vorgegangen wurde oder so diese Einwegpapier-Anstreicheranzüge, ne? Da fällt ja natürlich alles da rein und du hinterlässt dann wenig. Ja. Aber so ein Tatort, der wirklich komplett ohne Spur ist, ist schon sehr, sehr selten.
Also ja, Entschuldige.
Da das ja keine Profis waren, haben die dann höchstens irgendwie aus purem Zufall alles richtig gemacht. Ne?
Ja, oder die Polizei eben alles falsch. Man weiß ja nicht, wie gut die Ermittlungsarbeit war.
Sehr guter Einwand. Sehr guter Einwand,
genau. Ja. Und da sind wir eben auch bei diesen Daten, die wir hatten. Du hast ja gesagt, das sind 600.000 Einwohner in dem Land und vielleicht passiert da nicht so viel. Also vielleicht ist die Polizei dort einfach nicht so erfahren mit
Mordfällen. Nee, also klar, wie gesagt, die Mordrate ist super, super niedrig. Also 2010, wo es irgendwie 10 Tote gab oder 9, das ist schon ein Ausnahmejahr für Luxemburg. Ich habe mal kurz durchgescrollt, eben in den Jahren so drumrum, da waren es immer so unter der Hälfte. Also es ist sehr gut möglich, dass die im Hinblick auf solche Ermittlungen wirklich nicht besonders erfahren sind, ja, durchaus. Und dann gerade noch so Dorfpolizei, ja, möglich. Interessanter Fall auf jeden Fall.
Ja, krass. Krass, ja, auf jeden Fall.
Also ich halte mich ja wirklich für einen großen True Crime Nerd. Mein erster Fall aus Luxemburg auf jeden Fall.
Und den kanntest du auch nicht?
Das war das Ziel.
Ja, das hast du richtig gut umgesetzt auf jeden Fall.
Ziel erreicht.
Ja.
Sehr cool.
Richtig gut.
Und Leute, es wird euch wundern, ich kannte den Fall auch.
Okay, da hat Emily also richtig geliefert.
Bam.
Volltreffer.
Ja, man muss aber sagen, Daniel kommt ja schon auch immer mehr rein. Der fängt jetzt tatsächlich an, Emily, hin und wieder auch schon irgendwelche True-Crime-Sachen zu gucken und zu hören. Und ich habe dann echt Schiss, weil kann sein, dass der sich dann selber spoilt. Gefällt mir gar nicht.
Schwierig.
Es gibt ein Problem. Es gibt ein Ding. Es gibt ein Ding. Ihr wisst ja, wir haben auch unseren YouTube-Channel, den wir so ein bisschen, wir sollten ihn viel stringenter verfolgen, was wir auch vorhaben, aber die Zeit ist das Problem. Und das führt einfach dazu, dass ich dann mich relativ häufig auf YouTube schon mal rumtreibe. Ja, und schwuppdiwupp bist du dann auf einmal bei irgendwelchen True-Crime-Videos gelandet. Das, ne?
Stimmt.
Und ich versuche aber, dann habe ich immer so ein Engelchen links, Teufelchen rechts und das Teufelchen ist in der Gestalt von Fabian Chilter mit seinem Jack Daniels Whisky, oder was du vorhin getrunken
also Jack
hast.
Jack Daniels, sagst, ja. Jetzt mal
Daniel.
Jack Daniels und Jim Beam.
Was hast du getrunken? Entschuldigung.
Das ist nichts zum Trinken.
Okay, und pardon. Genießen. Was hast du getrunken?
Glenmorangie. Das ist so, ja.
Ah, natürlich, das meinte ich doch. Ich wollte dich nur testen. Fabian mit seinem Glenmorangie sitzt auf meiner Schulter und sagt dann, Daniel, schalt ab, was machst du da?
Aber dann kann ich jetzt dazwischen grätschen. Heute sagte mir meine Mom erst, es gibt eine neue Doku auf Netflix über Jeffrey Dahmer. Hatten wir schon, also kannst du dich nicht mehr spoilern.
Ja, das ist ganz witzig, dass du sagst, weil wir haben nämlich auch mit den Ofenkäse-Crimes-Leuten heute geschrieben bei WhatsApp. Und da hatte Kathi auch schon geschrieben, dass sie das direkt auf ihre Watchlist gepackt hat. Und ich
ist
auch.
Ist denn eine Doku? Weil ich habe jetzt irgendwie gehört, es wäre so eine, also eine Serie, so eine, also ein Spielfilm-Serie, keine Doku in dem Sinne.
Das weiß ich nicht.
Es war also schon irgendwie, ich meine auch, vielleicht haben die Szenen nachgespielt, also es waren schon, also auf den ein, zwei Bildern, die ich gesehen habe, das waren schon
vielleicht
Schauspieler.
Gibt's zwei Sachen. Vielleicht gibt es eine Doku-Serie und ein Dings und das führt zur Verwirrung. Das kann natürlich sein.
Ja, ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Und dann dachte ich mir auch so,
es wird als Krimiserie deklariert.
Ja, dann also keine Doku. Ja, keine Ahnung, gucke ich mir vielleicht mal an. Aber vielleicht auch nicht. Ich kann immer wieder nur sagen, auf Netflix Community, beste Sitcom aller Zeiten. Ich bin gerade wieder auf dem Trip. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Serie schon durchgeguckt habe. Beste. Man muss sie halt leider von Anfang bis Ende sehen. Man muss bei Folge 1 anfangen und man muss dann alle Folgen sehen, weil sich so vieles so aus der Situation ergibt und so viele rote Fäden gesponnen werden, aber Wenn man einmal drin ist, kann man sie nur lieben.
Wie gesagt, ich habe mal reingeschaut, war nicht schlecht, ne? Aber ja, ich habe kein Blut geleckt. Der Fehler ist halt
einfach mal einmal reinzuschauen.
Emily, hast du einen Serientipp oder nee, Filmtipp?
Nee, tatsächlich nicht. Also so Community habe ich mir jetzt gerade aufgeschrieben. Mache ich einfach mal gucken.
Der Humor ist einfach so herrlich schräg und intelligent. Und vieles erinnert mich an unsere eigene Studienzeit und vieles ist so völlig durch, dass man ja, egal, ich will nicht zu weit ins Detail gehen.
Okay, wir müssen jetzt alle mal reinschauen. Es geht einfach nicht anders.
Also es gibt zum Beispiel die Figur eines chinesischen Spanischlehrers von Senior Chang, von dem sich dann rausstellt, dass er gar kein Spanisch kann, sondern nur so tut, um den Lehrerjob zu haben und der dann halt im Lauf...
Fabian,
Stopp!
Freue ich euch zu sehr? Ja.
Aber weißt du, woran mich das erinnert? An den chinesischen Dönerladen bei uns um die Ecke fahren.
So was macht man doch nicht.
Also das Geile ist, das waren halt, das hieß Döner, aber das war halt, wie soll ich das sagen, so ein komplett anders geformtes Brot auch. Ich habe keine Ahnung, wo die das her hatten. Und da gab es halt auch andere Dinge, ne? Auch Pizza und so. Der und halt Pizza auch chinesisch.
Scheiße, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber die hatten halt auch Pizza und diverse andere Sachen. Die Pizza war überraschend gut, muss man sagen. Doch,
Ich weiß es gar nicht.
Ich habe auf Pizza gegessen, weil das einfach die billigste in der Stadt war und halt auch noch direkt nebenan.
Also ich habe da zweimal, glaube ich, Döner gegessen. Das hat aber auch einen Grund, ich wollte mal was anderes.
Ja, das ist dir wahrscheinlich...
was es sonst nicht auf dem Markt gibt.
Das war ein super Laden.
Der schmeckte wirklich, Emily, wie ein Döner, aber nicht, nein, also wie soll ich das sagen? Wie so ein Conseur von einem Döner, also nicht ein richtig Conseur wie ein Döner.
Gut.
Also voll
erfolgreich. Auf jeden Fall klasse.
Naja.
Bitte, jetzt nichts gegen den Chinesen von, also ich glaube, der hieß auch einfach nur Asia Bistro oder so, der hatte noch nicht mal einen Namen, aber der war großartig. Und andere Meinungen verbitte ich mir.
Der Laden war klasse, Leute.
Und natürlich, ich weiß nicht, wie oft ich da meinen Kater kuriert habe. Da gibt es eine geile Anekdote, die hatten so einen geilen Fahrer, auch so ein Vietnamesen, Chinesen, so ein kleiner, untersetzter Typ, der auch immer ganz witzig war, immer Späße mit einem machen wollte. Und ich habe irgendwie innerhalb von einer Woche dreimal da bestellt zum Liefern. Und es war einmal zu mir nach Hause, einmal zu einem Kumpel und dann einmal zu meiner damaligen Freundin. Und jedes Mal habe ich die Tür aufgemacht. Und beim dritten Mal meinte er so ganz ungläubig, hier wohnen Sie auch? ich habe den Laden geliebt. Ja.
Da habe ich mal eine ganz spontane Was-wäre-wenn-Frage, bevor wir hier ernst machen mit Was-wäre-wenn. Fabian, was wäre, wenn du ein Restaurant hättest? Was für eins wäre das? Wär das? Was für eine Küche?
Ein Steakhouse.
Emily, wie sieht es bei dir aus?
Oh, schwierig. Entweder würde ich backen anstatt kochen. Oder mir das Rezeptbuch meiner Oma nehmen und einfach versuchen, ein Zehntel so gut zu sein.
Bist du so eine Backfee? Also bist du jemand, der so
das cool. auf
Backen hat?
Ja, also ich möchte mich auch nicht selbst super krass loben, aber bombastisch.
Also dir ist das klar. Also wir haben eben drüber gesprochen, als wir uns so kennengelernt haben, wo du zeitnah wahrscheinlich studieren wirst. Das ist nicht weit von deiner zu meiner Heimat. Also wir kommen auf den Kuchen vorbei, ist dir klar, ne?
Ja, kriegen wir hin, dann.
Okay.
Ich denke mir eine Thementorte auch so zu True Crime, ja.
Das könnte cool sein. Du kannst uns natürlich auch eine zum Geburtstag machen. Nein, ja, musst du jetzt auch nicht, erwarten. Ne? Aber eine Geburtstagstorte für Blutspuren, meine ich.
Ja, stimmt.
Am 13. November. Nein, aber musst du nicht. War jetzt Spaß, ne?
Okay.
Also ich muss ganz kurz sagen, mein Steakhouse wäre so, es wäre ein Steakhouse mit so südamerikanischer Fusion-Küche.
Klingt interessant.
Fancy.
Und deins? Daniel wollte immer einen Sandwich-Laden aufmachen. Und zwar Subway, nur halt in geil. Und es gab immer so ein ganz,
nicht Sandwich, nein. Das war eine Nudelbar. Und der Name ist Judy's. Und der Clou ist, das ist sozusagen, jetzt kann ich eigentlich nicht weitersprechen, ohne, aber egal, ich habe heute ja schon die Weltformel rausgehauen. Also, ihr kennt ja die Müllermilch-Joghurtbecher, ne? Genau, so mit zu klicken, ne? Auf der einen Seite hast du so eine raffinierte Nudelbratmischung. Und das Rezept kann ich jetzt hier wirklich nicht verraten. Und auf der anderen Seite zum Reinkippen Maggi.
Pfui.
Ist das nicht genial? Ist das genial oder ist das genial?
Ich weiß nicht, ob ich das genial finde. Ja. Mein Bruder würde es super genial finden.
Dein Bruder ist mir sehr sympathisch.
Warum ist der nicht hier zu Gast?
Nein, aber das würde ich auch heutzutage nicht mehr machen. Ich weiß es nicht. Jetzt gerade, ich Weiß ich nicht. Ich finde so nordafrikanische Mega Küche geil, total ja. cool.
Also ich, da gibt es übrigens in deinem zukünftigen Studienort, liebe Emily, gibt es ein richtig geiles äthiopisches Restaurant.
Bitte mach mir einfach mal eine Liste mit all den Empfehlungen. Das ist.
Ja. Also auch für euch Zuhörer da draußen, die uns auf Instagram folgen, wenn ihr irgendwo in Deutschland irgendwas essen wollt, fragt mich, wo es was gibt. Das ist wirklich so.
Er kennt sich wirklich aus. Sollten wir einen Podcast machen, das wäre geil, so Restaurant-Tester. Oder? Das wäre cool. Wir würden wirklich von Stadt zu Stadt tingeln, live-reportagenmäßig und einfach nur essen.
Wann fangen wir an damit? Wann geht's los?
Keine Ahnung, sofort. Was hat jetzt noch auf?
In Köln hier um die Ecke so geil Sushi essen. Das hat mich richtig, richtig übel geflasht. Also ich liebe ja auch Sushi. Das wäre, wenn ich kein Steakhouse hätte, hätte ich so einen richtig geilen Sushi-Laden.
Ja, nee.
Banause.
Ich nicht. Aber ich würde bei dir essen. Nee, ich würde so ein Croque Monsieur, ist ja fast Sandwich-Laden machen, in verschiedenen Variationen. Ja. Das wäre cool. Und dann würde ich halt auch die komplette Sparte fahren, ne? Also, auch für Veganer, ne, so alles für alle Geschmäcker der Welt. Du weißt, ich bin sehr offen für sämtliche kulinarische Ideen. Also zum Beispiel veganes Ersatzfleisch oder so. Probiere ich aus, sehe es aber nie als Ersatz so. Ne? Also ich probiere alles aus.
Also du magst ja Sandwiches und du magst ja auch Baguettes. Es gibt ja in unserer Heimatstadt gibt's so ein richtig geiles Baguette-Rondell. Kann ich dir nur empfehlen, da mal essen zu gehen, da unten am Bahnhof. Den Laden gibt es auch schon ewig. Der macht richtig, richtig geile Baguettes.
Also Leute, Hand aufs Herz. Ihr habt jetzt nach dieser Folge zwei Dinge zu tun. Nummer eins ist, ihr geht auf Instagram und klickt auf Folgen, falls ihr diesen Button noch nicht geklickt haben solltet. Nummer zwei ist, alle, die dafür sind, dass wir diese kulinarische Reportage irgendwann mal starten, mögen sich bitte melden und uns ein Feedback geben.
Ich bin definitiv dafür. Das würde ich mir auf jeden Fall geben.
Geil. Dann, das ist Motivation genug.
Geil.
Top.
Genau.
Ja, du hast ein Was-wäre-wenn gestellt, ich habe es beantwortet, dann würde ich sagen, machen wir einfach mit dem Was-wäre-wenn weiter, natürlich Emily auch, das ist ja selbstredend, dass der Gast hier eingebunden wird. Wenig überraschend hat sich Option B durchgesetzt mit absolut turmhohem Vorsprung. Ich bin gespannt, was es war, ich habe es nämlich immer noch nicht gehört.
Okay.
Wir sind bereit.
Trommelwirbel, seid ihr bereit? Emily. Was wäre, wenn du einen Außerirdischen treffen würdest?
Ein Außerirdischer? Ich glaube, ich würde fragen, wie deren Leben funktioniert. Also auf dieser biochemischen Ebene. Ich finde, ich weiß auch nicht, das kam mir gerade so als allererstes in den Kopf. Ich möchte wissen, auf welche andere Art und Weise ein Organismus funktionieren kann. So, weil das, woran es bei uns in der Wissenschaft immer hapert, ist ja so diese Eingefahrenheit auf, okay, wir brauchen unbedingt Wasserstoff und Co., Sauerstoff und Co. und das muss so und so aufgebaut sein, ansonsten geht kein Leben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn es Außerirdische gibt, das muss nicht so. Wir sind einfach viel zu beschränkt, um das zu verstehen.
Das ist mal eine richtig fette Antwort.
Mega Antwort.
Übertrieben, geile Antwort.
Okay, dann der nächste bitte.
Da kann man ja fast gar nicht mehr irgendwas Vernünftiges sagen. Also ich.
Ja, außer halt, wo man sich begegnen würde, ne? Also das ist halt die Frage, wenn es jetzt ein sauerstofffreier Raum ist, wäre man selbst nicht anwesend. Aber, also wisst ihr, ich meine? Also wäre das jetzt ein Alien mit Raumanzug, weil er vielleicht gar keinen Sauerstoff verträgt?
Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass man sich hier auf der Erde trifft, weil ich denke, dass zu meinen Lebzeiten die Technik nicht mehr so weit sein wird, oder zumindest die für mich erschwingliche Technik nicht so weit sein wird, dass ich hier zu irgendwelchen bewohnten Planeten reisen werde. Also wird es wahrscheinlich hier auf der Erde sein. Und ich würde natürlich, ja, ich würde auch gerne wissen wollen, wie deren Leben funktioniert. Allerdings nicht auf so einer intellektuell-biologischen Ebene wie Emily, sondern halt einfach auf so einer aus meiner Sicht interessanten Ebene, also so politisch, sozialwissenschaftlich, wie sehen deren Systeme aus, haben die sowas wie politische Systeme, wie sieht das gesellschaftliche Leben bei denen aus, gibt es irgendwelche Alternativen zu dem Scheiß, den wir hier machen, was wissen die über uns, beobachten die uns, was halten die von uns, solche Dinge würden mich interessieren, warum sind die hergekommen?
Zur Belustigung.
Ja, höchstwahrscheinlich, also
ich glaube, ja, das glaube ich auch.
Zu lachen, auf jeden Fall.
Ja.
Ja gut, das ist ja nicht gesagt, also ihr unterstellt ja jetzt, dass ihr den Treffpunkt Erde habt, ne? In diesem Beispiel könnte es natürlich auch sein, dass ihr jetzt irgendwie so ein eine primitive Lebensform auf irgendeinem Planeten antrefft, weil die Menschheit bis dahin, keine Ahnung, dorthin
Ja,
fliegen kann.
wie gesagt, das Szenario habe ich ja für mich ausgeschlossen. Aber natürlich, klar, es kann auch einfach sein, klar, dass wir irgendwie irgendwas kolonialisieren und da irgendwelche Schaben treffen. Dann ist die Begegnung natürlich relativ
Ja.
unspektakulär, weil wir wahrscheinlich mit denen keine Kommunikation starten können.
Ja, das wäre halt eine Enttäuschung, ne? Das muss ich echt sagen,
Was ist
ja.
denn dein, was würdest du tun?
Oh, ich glaube, ich würde mir voll in die Hosen machen erstmal. Ich hätte Angst, dass irgendwo so ein Lichtstrahl von oben kommt, der mich einzieht. Ansonsten wäre ich, glaube ich, auch eher so sozialwissenschaftlich unterwegs im Sinne von, nee, physikalisch wäre ich eigentlich unterwegs. Also mich würde einfach interessieren, hey Leute, wo kommt ihr her und wie macht ihr das?
Wie
Also,
seid ihr jetzt hier hingekommen oder was?
wie seid ihr jetzt hier hingekommen und was wisst ihr mehr? Pass mal, genau, das wäre meine Frage. Passt mal auf, wir Menschen fragen uns einfach seit Hunderten von Jahren, ob es euch gibt. Und jetzt sehe ich euch, also das würde ich jetzt wahrscheinlich nach einer halben Stunde, wenn ich wieder aufwache, nach meiner ersten Ohnmacht, dann fragen. Und wie geht das? Wo kommt ihr her? Wie funktioniert die Reise? Und warum seid ihr hier? Ja, das wären
Ja,
wahrscheinlich
das
so
sind
meine
die
ersten
typischen
Fragen.
Fragen, die man auf jeden Fall stellen würde, ne?
Ja, genau, wahrscheinlich relativ
Ja, halt
langweilig,
einfach
genau.
logisch auch, ne? Also dieses, keine Ahnung, Emilys Antwort ist halt einfach auch gerade deswegen so geil, weil ich da niemals drauf gekommen wäre. Aber die macht halt auch extrem Sinn.
Total, finde ich auch cool. Also tatsächlich habe ich das so
Ja.
noch nicht gehört und auch nie gedacht, aber das ist eigentlich eine viel, das mit einer
Ja,
der
ich weiß
spannendsten
auch
Fragen
nicht, aber
wahrscheinlich.
irgendwie, man unterhält sich ja dann doch mal so an völlig abgespaceden Abenden mit Freunden darüber und guckt einfach in die Sterne, so gerade Sommerabend auf der Parkbank sitzt, in die Sterne guckt und denkt sich, was wäre wenn? Und dann geht die Spinnerei los und da dachte ich mir immer, was ist, wenn es das alles gibt und wir es einfach auf unseren Parameter, die wir haben, gar nicht begreifen können.
Und das wird auch bestimmt so sein, ne? Also ich glaube, dass so der allgemeine Tenor der ist, dass es wirklich irgendwie Leben draußen gibt und wir einfach viel zu klein und beschränkt im Prinzip sind, das alles zu erfahren. Und von daher kann ich mir das genau so vorstellen. Und das ist ja auch eine super
Ja.
arrogante Denkweise zu sagen, dass diese Alien, die man meint, die es geben soll, dass sie irgendwie aussehen wie Menschen, nur halt irgendwie ein bisschen schlaksiger und
Ja
größere
gut, weil wir
Köpfe oder
einfach
so.
von uns, das ist natürlich auch so aus der Religion kommend, wir gehen halt von uns als Krone der Schöpfung aus, Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, bla bla bla. Und deswegen denken wir natürlich, dass unsere Form so das Nonplusultra ist und deswegen müssen Aliens auch immer so humanoid sein. Das ist natürlich Unsinn, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind ein scheiß Krebsgeschwür, das diese
Ja.
Erde zerstört. Also wenn wir die Krone der Schöpfung wären, dann würden wir anders mit dem Planeten umgehen. Genau, du hast das Wort arrogant benutzt. Ich finde es halt auch einfach super arrogant zu denken oder diese Möglichkeit auszuschließen, dass es irgendwo Leben geben könnte. Wir können ja noch nicht mal begreifen, wie riesig das Universum ist. Wir können unsere eigene Galaxie vielleicht gerade mal verstehen. Und dann so zu tun, als ob es total abwegig ist, dass da irgendwo in diesen unendlichen Weiten noch was lebt, das ist halt einfach super arrogant und dumm.
Aber ich glaube, das tut fast niemand. Also ich glaube ganz ehrlich, dass die meisten, ehrlich jetzt, also fast immer, wenn ich mit irgendwem darüber spreche oder es irgendwo sehe, dass Leute darüber sprechen, sind fast alle der Meinung, dass es da was gibt. Aber es gibt vielleicht auch sehr viele Leute, die sagen, hey, hast du keine anderen Sorgen so, ne? Kümmere dich mal lieber um die Probleme, die es hier gibt. Ist auch vollkommen egal, ob es
Ja
jemanden
gut,
da draußen
okay,
gibt oder
vernünftige
nicht.
Sichtweise, ne? Also sich irgendwie mit solchen abstrakten Dingen zu beschäftigen, ist halt auch einfach nicht jedermanns Sache. Aber ich fand's ne
Also ich fände es auf jeden Fall süß, wenn die jetzt irgendwie cool wären, wenn die so wie so ein Meister Yoda aussehen würden oder wie Alf oder keine Ahnung, irgendwie so haarige, süße kleine Fellmonster wären, die aber liebevoll sind und keine Kannibalen und
Ich meine,
das
wir
fände ich
so
irgendwie
als
cool.
Kinder der 90er, wir sind ja mit Alf auch aufgewachsen und jetzt mal ehrlich, alle wollten einen Alf zu Hause haben.
Aber, also ich mochte meine Katze gerne, aber
Ja, ich.
Alf hätte ich auch gern gehabt.
Also ich war ein
Die
riesiger
Tellers
Alf-Fan,
hatten ja
muss ich
auch eine
sagen.
Katze, Lucky, und Alf hat ja unter Aufbietung all seiner Selbstbeherrschungskräfte Lucky einfach nie gefressen. Also man hätte auch seine eigene Katze bestimmt irgendwie durchbringen können.
Ja, auf jeden Fall. Mit genügend Fast Food geht's auf
Boah, ich
jeden
muss echt
Fall.
nochmal Alf gucken, ich bin gespannt. Also wir haben immer drüber gesprochen, dass es schwierig ist, so Sachen, die man als Kind oder Jugendlicher geil fand, irgendwie heute nochmal zu sehen, weil das dann oft nicht mehr für einen funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, dass Alf noch so auf so eine nostalgisch schrägen Ebene irgendwie noch funktioniert für mich.
Also ich habe ja irgendwann nochmal Fred Feuerstein gesehen. Ich weiß gar nicht, hab ich jetzt, es war super stressig. Bei Alf, obwohl ich es geliebt habe, hätte ich so ein bisschen die Sorge, man hat jetzt, das ging glaube ich so vor ein, zwei Jahren durch die Presse, dass da wohl irgendwie so richtig, richtig schlimme Drehbedingungen am Set herrschen.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja. Ja, genau. Und also die gesamte Crew hat sich eigentlich beschwert und auch die Darsteller. Es war wohl richtig schlimm. Und das ist etwas, wo ich mir jetzt denke, deswegen könnte ich es vielleicht nicht mehr so ganz mit einem warmen Gefühl sehen,
ja, wie
vielleicht
früher. Ja, das macht dann vieles kaputt so im Nachhinein, das stimmt, ja.
Ja, aber ansonsten stelle ich mir Außerirdische, wie heißen die denn von Star Wars, diese Ewoks. Kleinen mit dem Fell? Wie heißen die nochmal? So Ewoks finde ich cool.
Ewoks sind geil, ja.
Ich hätte gern so einen Ewok
als Kumpel. Ja, die sind auf jeden Fall geil, definitiv. Jetzt sind wir richtig abgeschweift, obwohl es hat ja irgendwie zum Thema gehört.
Ja. Was ich aber noch sagen wollte, wir haben schon neulich darüber gesprochen, wir hatten ja vor ein paar Wochen das Was wäre, wenn du in den Körper eines Prominenten schlüpfen könntest. Ja. Und ja, und du hattest ja dann dich, nachdem du dann nochmal dir quasi eine Folge Bedenkzeit genommen hast, dich dafür entschieden, dass du gerne in den Körper der Queen geschlüpft wärst, auf Basis eines Gesprächs, das du mit einer Zuhörerin geführt hast, die das, glaube ich, eingebracht hat oder die Idee hatte. Und der Gedanke war ja, oder die Begründung war ja, dass die Queen so viele geschichtsträchtige Ereignisse erlebt hat und das auch mit einer gewissen prominenten Stellung erlebt hat. Ne? Also es gibt ja vielleicht viele Hundertjährige, aber sie war ja durch ihr Amt sehr nah vielleicht auch an politischen Geschehen, kann man definitiv, ja zum unterstellen. Ja. Und das war mir überhaupt nicht bewusst in dem Moment, wie du es eingebracht hast. Ich fand das aber super clever auch und habe mir so ein bisschen die Augen auch geöffnet, was so diese den Gedanken oder dieses Gedankenspiel betrifft. Jetzt, wo sie halt verstorben ist, fand ich das krass, dass im Nachruf man immer wieder genau das gehört hat, dass sie einfach so viel Geschichte live miterlebt hat.
Ja.
Das finde ich interessant.
Ja, und eben halt auch zu einem Teil mitgeprägt hat. Ne? Ich meine, natürlich ist Monarchie nicht das, was es vor ein paar hundert Jahren noch war, aber sie hatte halt schon irgendwie Einfluss auf bestimmte Prozesse. Ich persönlich stehe der Monarchie ja auch total gespalten gegenüber. Ich finde das richtig eklig eigentlich und ich kann nicht verstehen, dass Leute das gut finden, weil deren Reichtum und deren Status basiert darauf, dass deren Vorfahren irgendwie vor Hunderten von Jahren das Volk ausgebeutet haben. Und ich finde eigentlich ist richtig eklig, dass die darauf basierend noch einen bestimmten Status haben und sich auch noch irgendwas einbilden hinsichtlich ihrer Stellung. Aber diese Kritik am Adel jetzt mal außen vor. Und ich glaube auch, dass die Queen definitiv keine durchgängig coole Person war. Aber es ist halt schon auch irgendwie strange, dass sie tot ist. Ne? Denn so, sie hat unsere Lebzeiten, also sie war halt immer präsent irgendwie. Und sie war so eine Figur, die immer irgendwie da war und, ja, wie gesagt, bestimmte Dinge geprägt hat.
Es gab halt ganz wenige Originale. Ne? Und ich finde halt, mit dem Tod von Michael Jackson fing das eigentlich so an, dass so ganz viele Originale, und ich rede jetzt nicht nur von unserer Jugend, weil wir hier so die 80-Kids hier so sind, ne? Sondern im Prinzip die einfach, ich will mal sagen, die letzten 100 Jahre doch sehr stark beeinflusst haben in der öffentlichen Wahrnehmung. Auch vielleicht im Entertainment-Bereich, aber nicht nur das. Elvis, wisst ihr, ich meine, so ein Kaliber, John F. Kennedy, es gibt so ein paar Marilyn Monroe, Originale einfach. Und sie, Michael Jordan, ne? Also sie, die Queen, gehörte einfach mit dazu. Sie hatte einfach so einen ganz speziellen Platz. Ja, und je älter man wird, je mehr Zeit vergeht, desto mehr von diesen Originalen sterben aus. Ne? Und das ist ja halt dann irgendwie auch unvorstellbar. Aber damals weiß ich es auch noch. Man konnte sich das nicht vorstellen, wie, was eigentlich total Schwachsinn ist, ne? Wie das Leben weitergehen kann ohne einen Michael Jackson. Und ich war nicht ein riesen Michael Jackson-Fan. Ich habe
darüber nachgedacht, aber, was ist, wenn der mal tot ist. Das ist ja auch so ein.
Genau. Aber unterm Strich ändert es auch nichts. Ne? Also das ist halt, seine Musik lebt genauso weiter, wie sie zu dem Zeitpunkt weiterlebt. Und die Distanz, die man zu ihm hatte, wurde dadurch einfach jetzt auch nicht viel größer oder so. Ja? Also klar, er ist unerreichbar jetzt physisch oder so durch den Tod, aber letztendlich hätte man ihn ja sonst auch niemals gesehen.
Das ist ja auch so ein Typ, der wo ich immer hin und her gerissen war, als er noch gelebt hat. Ne? Ich habe immer ihn als jemanden gesehen, der ja irgendwo so zerrissen ist, der noch irgendwie so eine verletzliche kindliche Seele hat und, glaube ich, auch sehr viel ausgenutzt wurde und einfach mit der Welt überfordert war, aber auch jemand, der eben, ja, diese Seite hatte, keine Ahnung, diese ganzen Kindesmissbrauchsvorwürfe, die irgendwie im Raum standen und so. Und trotzdem muss man halt anerkennen, was er für die Musik getan hat, dass er die Popmusik maßgeblich geprägt hat und ja, ist auf jeden Fall eine Ikone. Und das hat mich damals, obwohl ich auch kein Fan bin, auf jeden Fall irgendwie mitgenommen, dass er tot war. Und ich fand es halt schade, dass diese Vorwürfe nie in die eine oder andere Richtung geklärt werden konnten.
Tja, ich weiß auch nicht, irgendwie war das so eine Konstante im Leben, die dann jetzt einfach weg
Genau.
ist. Also, das, ich
Ja.
meine, ja, irgendwie, man bindet das in Sprichwörter ein, so, keine Ahnung, wenn alles frisch geputzt ist oder sowas, man kommt nach Hause und denkt sich so, ach, kommt heute die Queen zu Besuch? Und den Tag habe ich das sogar so
Stimmt.
zu meiner Mutti gesagt und dachte mir so, oh, nee, die kommt nicht, das wird jetzt nichts mehr. Und ich weiß noch so, als kleines Mädchen wollte ich natürlich eine Prinzessin sehen. Und mein Papa hat mir versprochen, wir fahren mal nach England und dann zeige ich dir die Königin. Tja, das war auch das Erste, was ich gemacht habe, als ich gehört habe, die Queen ist gestorben. Ich habe meinen Papa angerufen, weil ich so, Papa, die Queen ist tot. Er so, ja, ich kann mein Versprechen nicht mehr einlösen. Das ist so, ja, irgendwie die
Oh.
Konstante. Die Queen ist einfach weg. Auch Merkel, das ist so, also gut, ihr lebt jetzt ein paar Tage länger als ich, aber so.
Wollte ich gerade sagen, du bist noch so jung, für dich ist das wirklich so eine Konstante gewesen.
Ja.
Was war bei uns in unserer Jugend, war es halt Helmut Kohl, ne? Also der ist halt abgewählt worden, da war ich 16 und da war der halt wirklich 16 Jahre auch Kanzler. Also ich kannte,
Na, wo
genau,
82
ich
wurde der
kannte wirklich
Kanzler.
in meiner bewussten Realität nur Helmut Kohl als Kanzler. Ja, und so ähnlich dürfte es ja für dich
Ja,
mit
so
Merkel auch
das be die
gewesen sein.
bewusste Wahrnehmung und gerade dann auch so, was dann kam man in die Schule und die Bildung dahingehend fing an und man hat Politik wahrgenommen und sich darüber informiert und es war immer Merkel und jetzt ist es auf einmal Scholz und tja.
Ja, Scholz, ich bleibe dabei, was ich vor einigen Folgen schon mal gesagt habe. Ich kann immer noch gar nicht bewerten, ob ich den jetzt gut oder schlecht finde. Ich finde,
Nichts
der ist
sagend.
so nichtssagend und
Ja.
wenig greifbar, ne? Also ich meine, er ist natürlich an sich schon auch so ein sehr, sehr spröder und unspektakulärer Typ. Ich habe damals gesagt, er hat die Ausstrahlung von einer Tüte Katzenstreu und dabei bleibe ich. Also er hat halt einfach kein Charisma. Aber das heißt ja nicht, dass er ein schlechter Politiker sein muss. Aber trotzdem kann ich ihn einfach nicht greifen.
Ja, er hat bisher auch irgendwie, egal was er gesagt oder getan oder gezeigt hat, es gibt nichts, das sich irgendwie mit ihm verbindet. Das ist so. Also seit neuestem denke
Ja,
ich mir,
genau
okay,
das.
wenn du schon so alt und so lieb bist, dass du deinen Banktermin vergisst, dann geh nicht mehr hin und beende dein Amt. Aber ich weiß nicht, irgendwie, der ist. Ansonsten fällt mir zu Scholz nichts ein. Okay, er ist jetzt unser Kanzler. Ende.
Wobei alt und senil, das ist halt so das Stichwort bei
Ja.
Joe Biden. Ne? Ich denke immer, wenn ich Joe Biden sehe, dann denke ich immer, ich glaube, der wäre vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich ein ganz guter Präsident gewesen, weil ich glaube, dass der an sich so aus der richtigen Ecke kommt. Aber jetzt sieht er einfach nur aus wie so ein Grüß-August, der rausgeholt wird, wenn es irgendwelche Termine gibt. Es gibt diese Sage von El Cid, das ist so ein spanischer Ritter, der als die Spanier gegen die Mauren, also die Invasoren aus dem Nahen Osten gekämpft haben, da ist dieser El Cid relativ gefürchtet gewesen unter den Mauren und er ist dann irgendwann zu Tode gekommen. Und die Spanier haben, damit die Mauren weiter Angst vor ihm hatten, hatten sie dann seine Leiche auf seinem Pferd festgebunden, damit die dachten, der
Oh
lebt
Gott.
noch. Und so kommt mir Joe Biden manchmal vor bei irgendwelchen Presseterminen. Also es ist so der El Cid. Nein, natürlich lebt er, aber es ist so, ich denke mir immer so, lass diesen armen Mann doch in Ruhe irgendwo sitzen. Der ist doch offensichtlich überfordert mit der ganzen Geschichte so.
Hat ja, ja, es gab ja auch, aber es gibt immer wieder so ein paar Videos, wo der so ganz
Ja.
skurrile Dinge macht, ne? Versucht, was war irgendwie so ein Handshake, er dreht sich in falsche Richtung und so, keine Ahnung. Wo er einen sehr wirren Eindruck macht. Ich weiß es nicht. Ich wollte jedenfalls noch zu Merkel sagen, da geht es mir aber trotzdem wie dir, Emily, beziehungsweise musste ich nach der Queen eben gerade auch direkt an Merkel denken, weil ich finde, sie war halt auch so eine extreme Konstante und das ist einfach auch, weil man ja auch mit ihr mitgewachsen ist, ne? So, und von daher finde ich auch, dass man sich das so schlecht vorstellen konnte, wenn sie mal weg ist. Weil sie einfach auch eine gewisse Ruhe ausgestrahlt hat und eine sichere Konstante auch dargestellt hat. Ne? Deswegen war ja auch der Grund, warum viele sich gedacht haben, ja, es wäre schon schön, wenn sie bleiben würde. Oder ich sehe hier nicht wirklich eine gute Alternative zu Merkel. Das war ja immer so der Gedanke auch. Ne? Sie wurde ja auch immer wieder gewählt, weil es keine gute Alternative diese gab. Nichts Ruhe Besseres.
Hat sie natürlich auch ausgestrahlt, weil sie einfach viele Dinge einfach ausgesessen hat. Ja.
Genau, ja. Was ja auch eigentlich nicht von einer guten politischen Initiative zeugt, genau, ne? Muss also man auch sagen.
Teilweise hätte sie dann vielleicht anders gehandelt, hätte sie halt nicht diese Ruhe nach außen ausgestrahlt, aber Dinge wären vielleicht schneller gelöst worden. Also ich glaube, im Großen und Ganzen hat sie Deutschland durch einige Krisen relativ gut durchmanövriert, das muss man sagen. Ich war eigentlich lange Zeit kein Merkel-Fan, aber retrospektiv muss ich sagen, hat es uns, glaube ich, ganz gut mit ihr erwischt. Aber viele Dinge hat sie halt eben einfach ausgesessen und hatte dann Glück. Und bei vielen Dingen war es halt so, beispielsweise der Ehe für alle, dass die so als Erfolg auf ihre Ära zurückfällt, obwohl sie persönlich ja nichts dafür getan hat. Sie hat sogar dagegen gestimmt im Bundestag.
Ja, das ist ja ein Klassiker. Das machen sie ja immer gerne. Ne? Aber Fabian, wo wir dabei sind, was wäre, wenn Söder jetzt Bundeskanzler wäre?
Da müssten wir alle Lederhosen tragen und Weißbier trinken. Nee, ich weiß es nicht.
Ich rede jetzt nur ganz konkret in Bezug zur Ukraine-Krise.
Meinst du, er würde sich stärker involvieren, er würde mehr Waffen liefern? Wahrscheinlich.
Er würde auf jeden Fall den Mund weiter aufreißen als Olaf Scholz.
Das ist die Frage, ne? Ich meine, letzten Endes möchte man vielleicht Putin nicht ganz verschrecken, weil man vielleicht denkt, irgendwie gibt es da noch eine Möglichkeit, dass das Ganze halbwegs versöhnlich endet und man weiter Billiggas aus Russland kaufen kann. Also so hundertprozentig verschrecken will man ihn vielleicht nicht. Aber ich glaube auch, dass Söder lauter wäre als Scholz. Das heißt aber nicht, dass Söder ein besserer Kanzler wäre. Kennt ihr dieses Bavaria One, dieses bayerische Raumfahrtprojekt? Ihr müsst es einfach mal googeln.
Aber es macht mir Angst.
Bayern hat irgend so ein Raumfahrtprojekt gestartet, Bavaria One, und das Logo ist einfach Söders Gesicht. Ihr müsst das mal
nicht
googeln.
Wahr.
Es gab da mal so eine Seite, wie er das vorgestellt hat, und ich habe das so gefeiert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie 100% ernst gemeint ist, ob das irgendwelche Früchte getragen hat, ob Bayern wirklich irgendwann anstrebt, keine Ahnung, irgendwas. Ich glaube, da geht es darum, dass da ein Satellit gestartet werden soll. Ich habe es nicht hundertprozentig verfolgt, aber das Logo allein ist schon pures Gold.
Es ist, also...
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt für mich nach so einem ganz abstrusen... im Kokainrausch entstandenen Crowdfunding-Projekt, was jetzt versucht, irgendwie Iron Sky Konkurrenz zu machen.
Ich habe Freunde aus Bayern und die sagen, Kaiser Söder ist so der Witz in Bayern.
Echt, ja?
Schlechthin, weil ja, irgendwie verhält er sich wie so ein Kaiser. Und habt ihr mal von der Bayern-Partei gehört?
Nein.
Quintessenz deren Wahlprogramm ist es, dass sie Bayern doch von Deutschland abspalten wollen, und
das möchten sie oft, ja.
Ich glaube, der Rest von Deutschland hat auch nicht so wirklich was dagegen, aber passiert ja nicht.
Ich würde es schade finden, aber ja, gut, das müssen Sie wissen. Also es gibt ja viele so Gebiete, die irgendwie Unabhängigkeit wollen. Ja, die Katalanen in Spanien, die Basken in Spanien und Frankreich. Und ich habe es aus Bayern eben auch schon oft gehört. Ich weiß halt nicht, ob es ernst gemeint ist oder ob es irgendwie ja, so
ich
ein Running Gag
ist.
Ich glaube auch, ja, tatsächlich glaube ich das auch. Mhm. Aber dass Bayern so ein bisschen von so ja, kaiserlichen Alleinherrschern beherrscht wird, das hat ja Tradition. Also vor Söder war es ja...
ja, das hat Tradition.
Ja, vorher, der war ja noch mal krasser. Ich habe euch mal in den Chat von Zoom einen Link geschickt zu Bavaria One, dass ihr mal ganz kurz das euch angucken. Es ist so großartig, wirklich. Ich will diese Reaktion noch
mitbekommen. Das ist jetzt halt fraglich, wie ich das hier mache.
Ja, guck mal, Emily, jetzt bist du live dabei, wie wir richtig abschweifen.
Ja, wir aber sind so kein Politik-Podcast oder ihr.
Das leider nicht, leider nicht.
Abschweifen des Jahrhunderts.
Ja. Also, es ist großartig. Ansonsten zeige ich es euch nachher nochmal.
Ja, ich sehe jetzt kein Bild, ich will jetzt irgendwas. Okay. Aber wie machen wir das denn jetzt mit dem... was wäre, wenn? Du bist jetzt wieder am Start, Fabian. Können wir jetzt wieder normale Umfragen
machen? Habe ich ja heute auch gemacht. Ich mache jetzt meine Kopfhörer wieder aus.
Ja, Emily, möchtest du mit dabei sein? live dabei.
Ja, ich kann es ja hören. Ich bin ja beim nächsten Mal, bin ich ja nicht gefragt.
Ja, okay. Ja, theoretisch ja schon. Du bist ja dann Zuhörerin. Du könntest ja natürlich jetzt auch sagen, aber wie du möchtest. Wie du magst. Ich fände es halt auch mal cool, wirklich mit jemandem zu sprechen.
Okay, na, dann machen wir das auch so. Dann musst du das nicht alleine machen.
Ich bin jetzt raus.
Ich glaube, er ist raus.
Fabian, bist du raus? Jetzt kommt eine Stimme. Das war ich ganz erschrocken jetzt. Weil das war so der Running Gag beim ersten Mal. Das war so lustig. Fabian, bist du raus? Ich bin jetzt raus. Okay, also ich habe folgende rausgesucht. Das sind Was wäre wenn, E, F und K. Ich weiß gar nicht, ob wir was davon schon hatten. Ich finde die aber eigentlich alle ziemlich cool. Besonders K.
Nein, natürlich,
aber ich will keine Stimmung machen. Es wäre allerdings... Du meintest ja eben schon, du tendierst ja auch immer zu C und ich jetzt in diesem Fall auch. Also, was wäre, wenn A, wir Menschen alle Gedanken hören könnten? B, was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte? C, was wäre, wenn, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, was wäre, wenn es keine kontinuierliche Zeit aller Menschen geben würde, sondern eine Vielzahl von Zeiten, die man mit anderen Menschen erlebt und die parallel existieren.
Wow, also meinetwegen könnten wir jetzt hier noch 3 Stunden dranhängen und jedes davon 1 Stunde diskutieren. Aber ich bin gespannt, was rauskommt.
Was würdest du tippen? Du kannst jetzt sagen, ohne zu beeinflussen. Welches würdest du wählen? Eva, wenn wir Menschen alle Gedanken hören könnten.
Oh ja, ja, das finde ich auch, ne? Spannend, ja.
Ja, mal sehen, was ihr da draußen sagt. Ich hole den Fabian mal zurück. Er hat mir gerade per WhatsApp geschrieben, ich möge ihm bitte schreiben. Ich schreibe ihm jetzt. Fertig. Oh, da fehlt ein I, aber egal. So, er sollte jetzt gleich zurückkommen.
Ja.
Hi.
Willkommen zurück.
Hi.
Ja, ich bin gespannt, was ihr da ausgefuchst habt. Emily, kurze Einschätzung, du warst jetzt dabei.
Sehr gute Sache.
Ah, Fabian? Ja, bitte. Fabian. Entschuldigung, ich habe jetzt etwas gemacht bei der letzten Zuhörerfolge. Da ist mir hinterher ein guter Gedanke gekommen. Und ich möchte das jetzt einfach mal anders machen. Bitte schalte ich noch mal ganz kurz raus. Und zwar folgendes. Ich möchte, dass wir diesmal noch ein Was-wäre-wenn-D anbieten, das spontanerweise Emily sich jetzt ausdenken kann.
Okay, also ich bin raus und dann schreib mir bitte wieder bei WhatsApp. Okay,
ich schreib dir wieder. Mache ich.
Da hättet ihr mir ruhig vorwagen können.
Entschuldige bitte. Du musst jetzt auch nicht. Das war jetzt ein kleiner Anschlag. Aber ich fand das immer, ich finde das ehrlich gesagt, ich will die auch nicht immer vorgeben. Ich habe nur noch keinen richtigen technischen Weg gefunden, wie wir das machen könnten, dass auch die Zuhörer sich beteiligen können. Ich dachte mir immer, vielleicht das...
Was hätte das... Oh Gott, das ist mir viel zu spontan, Daniel. Also vermutlich finde ich 1000 Ideen, aber ich muss mich jetzt für einen entscheiden. Nee.
Nur wenn du was hast. Ansonsten...
Ich glaube, ich habe spontan gar keine... Nein, nichts, was ich jetzt sage, das ist es. Lieber schreibe ich euch nochmal. Hey, vielleicht nimmst du ja das mal mit auf.
Lieber schreibst du so. Okay, dann machen wir so. Okay, dann machen wir so. Alles klar. Sorry für den Überfall. Also, da hätte ich auch vorher was sagen sollen, aber...
Wäre ja vielleicht auch so eine Idee, dass du immer 2 von dir anbietest und 1... was irgendwelche Zuhörer vorgeschlagen haben, kann man ja auf Instagram machen. Also nochmal die Werbung hier. Alle Menschen bitte auf Instagram folgen. So, also ist jetzt gerade auch so eine spontane Idee. Was wäre, wenn ihr das
so machen würdet? Ja, das finde ich cool. Hey, weißt du was? Dann lass uns das doch mal so übernehmen.
Dann machen wir das so. Ich
also,
denke mir was Zündendes aus und das schreibe ich euch noch. Und dann können alle anderen Menschen das auch machen.
So hört sich jetzt gut an. So machen wir das. Alles gleich. Ich hole Fabian zurück. Jetzt müsst ihr langsam kommen.
Was habt ihr da ausgebaldowert, ihr zwei?
Du hast wieder mehr Arbeit auf Instagram.
Ja.
Ja, gut, finde ich gut. Da kann ich gar nicht genau. Genug zu tun haben. Also wir haben es ja schon oft gesagt, ich sage es immer wieder gerne, ich genieße wirklich die Interaktion da. Das ist ja auch noch gut machbar mit der Followerschaft, die wir haben. Es ist zwar stressiger als noch vor einem halben Jahr, aber es ist noch sehr gut managebar. Ich fand auf jeden Fall, dass du einen sehr, sehr geilen Fall mitgebracht hast.
Das freut mich sehr.
Definitiv.
Ich bin gespannt, vielleicht gibt es ja die ein oder andere Zuhörermeinung, die uns irgendwie da nochmal vielleicht in eine Richtung schubst, die wir gar nicht angesprochen haben jetzt im Laufe der Folge. Safe auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? sehr, sehr cool, dass du unser Gast warst.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, du hast es auch sehr gut gemacht. Vielen Dank.
Dann bis zum nächsten Mal.
Dann, ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Macht's gut. Ciao.